Mach doch rhythmische Sportgymnastik.
Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
Gleich geht es bei uns um den Titel.
Hallo und herzlich willkommen zu Früff Frauen reden über Fußball. Mein Name ist Rebecca Becky, @Genderbeitrag auf Twitter. Und ich habe heute hier wieder eine, ja, ich würde fast sagen, große Truppe aus unserem Kollektiv zusammengetrommelt, um über das Thema Fußballexpertise zu sprechen. Bei mir hier sind einmal die Jule. Hallo Jule.
Ja, hallo Becky.
Wie findet man dich in diesem Internet?
Oh, unter Bio-Schokolade bei Instagram oder Twitter oder sonst wo. Mhm. PlayStation.
Auf der PlayStation, sehr schön.
Ja, ich habe keine Freunde, also von daher.
Es wird Zeit, Leute. Folgt ihr auf PlayStation. Dann ist bei mir die Ellen. Hallo Ellen.
Hallo.
Wo finde ich dich im Internet? Da hat sich ja was getan in letzter Zeit.
Ja, nur also auf Twitter.
Genau.
Mein Handle geändert. Ich bin jetzt unter Ellen Harnisch zu finden. Hab keine PlayStation. Tut mir leid.
Das ist kein Problem. Ich habe auch keine PlayStation. Dann ist die Jasmina hier. Hi.
Hallo. Ja, mich findet man nur auf Twitter und da bin ich die @FrauMima.
Genau. Und dann ist noch die Petra da.
Genau. Ich bin bei Twitter als @CleoMZ, Cleo mit C geschrieben am Anfang, zu finden und habe auch noch einen Blog, der sich halt mit Fußballgeschichte befasst, mit Fußballregelgeschichte im Besonderen. Den habe ich jetzt vor kurzem neu relaunched, wie man so schön sagt, also ein bisschen neue Optik, ein bisschen neue Schwerpunkte, die dann jetzt eher auf der Auslegung der Regeln innerhalb Deutschlands liegen wird und vor allem der früheren Auslegung. Also derzeit plane ich so eher so die Grenze bis 1950 und zusätzlich noch auf Schiedsrichterinnen.
Genau, und sag doch nochmal einmal, wo man den findet, jetzt wo er so schön gerelauncht ist.
Ach so.
Sollten wir da alle einmal reingucken.
Richtig, auf www.nachspielzeiten.de.
Sehr schön, ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das heißt, wir sind zu fünft hier und wir sind aber auch nicht die einzigen, die heute zu hören sein werden, sondern wir haben auch von verschiedenen Personen im Laufe der Sendung noch Audiokommentare dabei. Also wir hatten euch aufgerufen, auf Twitter, Instagram und Facebook ein paar Gedanken zum Thema Expertise beizutragen und auch ein paar Leute, die wir noch gesondert angeschrieben haben, haben sich hier beteiligt. Das kommt dann, wenn wir an der jeweiligen Stelle in der Sendung angekommen sind. Ja, unser Thema ist Fußballexpertise. Und das bedeutet, wir wollen uns mit verschiedenen Fragen heute beschäftigen, mit der Frage, was ist das eigentlich, Expertise, was bedeutet das im Fußball und warum gibt es da eigentlich so unterschiedliche Ansichten dazu? Da wollen wir auch ein bisschen auf uns selbst gucken. Also fühlen wir uns als Expertinnen und wenn ja, wann und wann nicht? Und wie sehen wir das bei anderen Leuten, wenn die uns gegenübertreten? Genau, also da gibt es, glaube ich, jede Menge Fragen, die spannend zu beantworten sind. Auch die Frage, ob das alles auch was mit der Kategorie Gender zu tun haben könnte. Und wir sind auf das Thema gekommen, weil das natürlich auch was mit unserer Gründungsgeschichte als Früff irgendwie zu tun hat, dass wir ein großes Kollektiv von Frauen sind, die sich vielleicht nicht unbedingt von Anfang an immer in allem selbst als Fußballexpertinnen angesehen haben und da auch so ein bisschen Empowerment vielleicht mit dem Prozess, das wir Früff jetzt haben, einherging, was unsere Expertise angeht. Und so soll unser Ziel von dieser Ausgabe auch ein bisschen sein, euch als Zuhörende zu empowern, die eigene Expertise zu sehen. Das vielleicht so als kleiner Überblick, was euch heute erwartet. Jetzt teilen wir es mal so ein bisschen auf und schieben das Thema Fußball noch ein bisschen nach hinten und gucken uns erstmal den Begriff Expertise an. was ist das eigentlich? Und ich habe da mal so ein bisschen in der Wissenschaft und Forschung mich umgeschaut, um zu einer Definition zu kommen, die wir dann gleich, ich sag mal, abgleichen wollen mit dem, was wir so unter Expertise verstehen. Ich finde erstmal ganz spannend, etymologisch kommt es aus dem Lateinischen von expertus, was erfahren und sachkundig heißt. Vielleicht zwei Aspekte, die auch im Expertisefeld bis heute eine Rolle spielen. Und im Deutschen ist es das erste Mal 1830 aufgetaucht, damals in dem juristischen Zusammenhang als Sachverständiger und dann 1863 das erste Mal außerhalb von juristischen Zusammenhängen. Und tatsächlich wurde das Wort Expertise abgeleitet von Experte, also natürlich der männliche Experte, den es damals gab. Genau, also der Experte war vor der Expertise da sozusagen. Das finde ich auch ganz spannend, historisch gesehen. Und was gehört jetzt dazu, Expertin zu sein? Ich würde sagen, da zeigen sich in der Forschung vor allem zwei Ebenen. Einmal das detaillierte Fachwissen und einmal die Erfahrung. Wobei sich nicht alle einig sind, ob es nun das eine oder das andere oder beides sein muss. Also da gibt es schon Uneinigkeit. Worin aber wiederum Einigkeit besteht, ist, dass es so eine Art Fachkompetenz gibt, die sich aus den beiden Sachen entwickeln kann, die einen dann zum ExpertInnen machen kann. Und Fachkompetenz, ich habe mal, weil das natürlich auch wieder so ein Begriff ist, mit dem man hier so um sich werfen kann, eine Definition aus dem Rahmenlehrplan aus der Berufsbildung nachgeschlagen. Da bedeutet Fachkompetenz, sie sind auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens imstande, Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen. Ja, wie man seine eigene Expertise so beurteilt, dazu wollen wir ja später auch noch kommen. Und vielleicht noch ganz kurz, es gibt in der Forschung, je nachdem aus welcher Forschungsrichtung man auf das Thema Expertise guckt, unterschiedliche Ansichten über das Konzept. Also wenn man eher aus der Perspektive der Erziehungswissenschaft oder Pädagogik guckt, dann geht es vor allem um den Weg vom Laien, von der Laien zur Expertin. Und wie man den erreichen kann und was es da so für Stufen gibt auf diesem Weg. Also, dass man erstmal, wenn man mit einem Thema zusammenkommt, versucht, sich diese neuen Infos irgendwie sinnvoll einzuordnen. Dann fängt man an, sie tiefer zu durchdringen. Und irgendwann ist man dann mit der Abstraktion so weit, dass man auch über das eigene Fachgebiet hinweg dann irgendwie den Lerntransfer anbieten kann. Wenn man aber mehr aus der psychologischen Perspektive auf Expertise guckt, dann steht vor allem die Problemlösefähigkeit im Vordergrund. Und es geht nicht darum, wie die jetzt tatsächlich erworben wurde. Also ob es erst eine bestimmte Schulung gab, die man gebraucht hat oder so, sondern es geht erstmal darum, jeder, der diese Problemlösefähigkeit hat, kann Experte, Expertin sein. Und da könnte man sogar so weit gehen zu sagen, jede und jeder von uns ist in bestimmten Punkten Experte oder Expertin. Nämlich, wenn man so darauf guckt, dass man sagt, Expertise ist eine Konsequenz der Fähigkeit des Menschen zur umfassenden Anpassung an die physische und soziale Umgebung. Also einfach, worin wir uns bewegen, das fangen wir an irgendwie zu sortieren. Und wenn wir es gut genug sortiert haben, sind wir darin Experte, Expertin. Da gibt es dann verschiedene Schlüsseleigenschaften, die zum Beispiel die ForscherInnen G, Glasner und Farr mal zusammengefasst haben. Das verlinken wir euch gerne. Ich finde ganz schön darin, dass es darum geht, dass man Bedeutungszusammenhänge erkennt, dass man weniger Fehler macht, dass man besonders mit qualitativem Blick auf Dinge guckt und dass man mehr so auf Strukturen guckt und nicht so auf oberflächliche Eigenschaften. Und als letzte von diesen Schlüsseleigenschaften, all das gilt nur in ihrem jeweiligen Fachgebiet. Also kein Experte, Expertin ist auf allen Gebieten seines oder ihres Lebens Experte, Expertin. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil das ja oft etwas ist, was von Experten irgendwie verlangt wird, plötzlich dann alles zu wissen. Ja, jetzt habe ich ganz viel geredet. Das ist das, was die Wissenschaft TM so darüber sagt, was Expertise ist. Findet ihr euch darin wieder in diesen Definitionen? Wäre das etwas, was ihr auch gesagt hättet auf die Frage, was ist für mich Expertise?
Also ich finde diesen psychologischen Ansatz ganz interessant. Also dass man sich anpasst an bestimmte Umgebungen. Und wenn man das jetzt im Fußballkontext betrachtet, ist das dann eben Anpassung an das Umfeld, in dem man sich da bewegt. Das ist ja nichts, was man bewusst macht oder also was man halt eben steuert, um sich anzupassen, sondern das passiert ja dann im Laufe der Jahre, glaube ich, die man in diesem Umfeld verbringt, würde ich sagen. Also das ist, für mich würde ich das sagen.
Mhm. Ja, ich glaube, das entwickelt sich ja auch, weil man ja meistens aus einer Leidenschaft, aus einem Interesse in einem Thema halt mit drin ist und dadurch entwickelt sich halt diese Expertise.
Mhm.
Also so ging es ja uns allen wahrscheinlich, dass die Liebe zum Fußball uns zu Expertinnen gemacht hat.
Mhm. Das finde ich auch ganz spannend, also dass man quasi den Fokus darauf legt, dass es nicht nur gibt Expertin und Nicht-Expertin, sondern dass das Ganze ein Prozess ist, auf dem es total viele Zwischenstufen irgendwie gibt, auf denen man sich in kleineren Teilgebieten des eigenen Fachgebiets zur Expertin entwickeln kann, ohne für ein großes Ganzes schon Expertin zu sein oder so. Also das finde ich auch einen extrem wichtigen und angenehmen Punkt, wenn wir über Expertise reden, um das Ganze auch nicht so zu verklären irgendwie.
Genau, weil, also ich habe mir lange über dieses Thema halt auch Gedanken gemacht und ich komme ja zum Beispiel aus dem medizinischen Bereich und jetzt als Beispiel das Thema Schmerz gibt es ja nicht nur diesen Schmerz, den man spürt, sondern es gibt verschiedene Dimensionen. Es gibt einen psychischen Schmerz und so weiter und so kann man das zum Beispiel auch in eine Intelligenz umwandeln. Es gibt ja auch eine soziale Intelligenz und so weiter. Und dann ist halt auch die Frage, kann man zum Beispiel eine emotionale Expertise haben, statt nur eine wissenschaftliche?
Mhm.
Weil klar, die wissenschaftliche kann man wahrscheinlich nicht besser messen. Aber ich für meinen Teil denke, es gibt verschiedene Arten von Expertise beziehungsweise verschiedene Dimensionen.
Ich finde es total wichtig, also weil zum Beispiel ein Punkt, der mir in diesem Zusammenhang immer wieder, aufstößt, ist zum Beispiel, wenn wir über Rassismuserfahrungen sprechen, dass es halt irgendwelche weißen ForscherInnen gibt, die sagen, sie sind jetzt Experte, Expertin darin, aber People of Color, die tatsächlich selber Rassismuserfahrungen machen und jeden Tag erleben, denen wird sozusagen der ExpertInnen-Status abgesprochen, weil sie sind ja nur Betroffene in Anführungsstrichen und werden dann auch immer nur als Betroffene in Talkshows eingeladen oder interviewt oder so und nie als Expertin für ihr eigenes Thema, für das, was sie jeden Tag erleben. Also ich finde, das spielt da auch ganz stark mit rein, dass es eben sowohl eine subjektive Expertise als auch so eine wissenschaftlich aufgebaute geben kann.
Das kann aber auch ganz schnell nach hinten losgehen, das erinnert mich irgendwie ans Thema Abtreibung, wenn dann irgendwelche Abtreibungsgegner behaupten, sie hätten, also wenn es Männer sind, sie hätten irgendwie mehr nicht Expertise, aber sie könnten das ja alles viel besser beurteilen, weil sie ja nicht davon betroffen sind und weil sie das deswegen dann irgendwie objektiv betrachten könnten oder irgendwie sowas.
Das ist halt auch das Problem eben von dem nicht wissenschaftlich, wobei natürlich gerade in dem Beispiel ja eigentlich das wissenschaftlich sehr gut zu belegen ist, aber da eben die moralische Komponente dann letztendlich dazukommt. Was ich bei den vorherigen Erklärungen, wo ich kurz, würde ich sagen, nachgedacht habe, ist bei der Etymologie im Grunde, also bei der Definition von Expertus zu, wie war es nochmal?
Sachkundig und erfahren.
Genau, weil mir dann nämlich sofort das Wort Experiment nämlich einfiel, was ja letztendlich wahrscheinlich genau aus dem gleichen etymologischen Ursprungs ist, was ja auch letztendlich bedeutet, dass Theorie praktisch angewandt wird und halt auch, ich sag jetzt mal, nicht sofort da ist, also man hat ja nicht sofort, wenn man ein Experiment macht, ja oder nein, sondern man kann das ja auch dann verbessern, also diese Entwicklung wird ja eigentlich auch durch das Wort Experiment ja, verdeutlicht.
Ja, stimmt, das ist spannend. Wenn ihr jetzt mal versucht, euch Leute in den Kopf zu rufen, die ihr in bestimmten Gebieten eures Lebens als Experten, als Expertin einschätzt, denkt ihr, dass das alle Leute so sehen würden? Oder gibt es da Unterschiede darin, ob jemand jemanden als Expertin sieht?
Also ich zum Beispiel, in meinem Berufsfeld würde ich jetzt auch eher Experten sehen, die da irgendwie Erfahrung haben in einem bestimmten Bereich und auch mehr als ich jetzt irgendwie mit meiner normalen Tätigkeit, sondern da schon sehr, sehr, sehr genau forscht. Deswegen finde ich zum Beispiel mal schwierig als Experte. Ich habe dann immer so das Gefühl, der Experte ist jemand, der viel Zeit auf etwas Bestimmtes verwendet und auch besser ist als andere sozusagen oder mehr weiß als andere eventuell, die das normalerweise verüben. Und deswegen ist Experte bei mir in meinen Gedanken eigentlich immer Leute, die wissentlich über oder erfahrungsmäßig über mir sind sozusagen oder zumindest das auch viel wissen.
Das finde ich spannend. Das heißt, du machst quasi dein Wissenslevel zum Maßstab, was dich ja niemals zur Expertin machen würde, weil immer nur die Leute, die mehr wissen als du, Experten sind.
Doch, ja, wenn ich keinen mehr finde, der besser ist. Das wäre jetzt übertrieben, aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich anderen voraus wäre, irgendwie in meinem Wissens- oder Erfahrungsschatz, dann würde ich mich wahrscheinlich auch als Expertin sehen auf meinem Level, aber also ich verbinde damit halt, dass die Leute im Prinzip viel Wissen und viel Erfahrung haben und das halt in so einem guten Kontext sozusagen, dass ich da auch sofort von lernen kann sozusagen und nicht nur irgendwie, was ich mir auch so aneignen kann. Das ist manchmal auch so ein bisschen falsch, glaube ich, aber so sehe ich das meistens.
Ich würde an der Stelle vielleicht mal unseren ersten Audiokommentar einspielen, und zwar von Nicole bei uns aus dem Team, die ja auch Chefredakteurin des Ballesterer ist, eines Fußballmagazins, und die auch nochmal die Komponente reinbringt, was hat das vielleicht auch mit Netzwerken zu tun, ob man als Experte oder als Expertin angesehen wird.
So, Thema Expertise. Ich sage da ein paar Gedanken zu aus meinem beruflichen Alltag beim Ballesterer. Da taucht das in unterschiedlicher Form auf. Also zum einen, so was man jetzt zuerst denkt, Autorin, Fotografen, Fotografin, aber auch zum Beispiel bei der Frage, mit wem redet man für ein bestimmtes Thema? Wen befragt man als auch wirklich buchstäblich jetzt Experten, Expertin? Oder wen hat man als Kontakte für irgendwelche Themen? Wer fällt einem da ein? Oder auch, wir machen auch manchmal Veranstaltungen, wo wir als einer von verschiedenen Organisatoren dabei sind. Und da geht's halt auch drum, Leute für ein Podium dann zu finden. Was mir da auffällt als Unterschied zwischen mir und meinen Kollegen, und also Kollegen sage ich jetzt ganz bewusst, ist schon, dass mir bei all diesen Themen mehr Frauen einfallen. Und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Ich glaube, das eine ist tatsächlich so eine Netzwerkfrage. Also was für Netzwerke haben wir jeweils, und ich habe Frauennetzwerke, meine Kollegen haben Männernetzwerke, also glaube ich stärker, kann man natürlich immer das eigene besser beurteilen. Aber da merke ich, dass mir einfach Frauen einfallen, auch ohne dass ich jetzt versuche, genderspezifisch zu überlegen, und vor allem auch total wichtiger Punkt, ohne dass es um Frauenthemen, ich spreche die Anführungszeichen mitgeht, weil dann ist es natürlich immer auch nochmal was anderes, weil über Frauenfußball können natürlich nur Frauen reden, weil natürlich, klar, geht ja sonst nicht. Also dieses Denken ist, würde ich sagen, auch immer noch sehr weit verbreitet. Aber also ich glaube, diese Netzwerkgeschichte, das ist so ein total wichtiger Punkt, den man auch echt nicht, wirklich nicht unterschätzen darf. Und das andere, das ist jetzt eher spekulativ. Ich glaube schon, dass Frauen auch weniger zugetraut wird. Also sowohl von Männern als auch von Frauen selbst. Und das merke ich auch häufiger daran, dass es einfach, wenn ich Frauen für was auch immer anfrage, dass es stärker Zweifel gibt. Kann ich das, wirklich, gibt es da nicht noch andere Leute, und weiß ich nicht, ob ich mir das zutraue, bla bla bla. Also das kenne ich aus meinen wiederum Frauennetzwerken auf jeden Fall total stark als ein Faktor?
Ja, ich würde mal die Frage mit, wer ist Experte, Expertin im Thema Frauenfußball nach hinten schieben, wenn wir über das Thema Expertise im Fußball reden. Aber was ich tatsächlich sehr, sehr spannend finde, ist dieser Punkt, dass sie ja quasi sagte, man kann eigentlich erst als Experte, Expertin auf einem Thema angesehen werden, wenn man mich auch kennt. Also ich brauche erstmal das Netzwerk, was mir diese Rolle zuschreibt und vielleicht auch weiterträgt. Das ist die Expertin für Thema XY, ja. Also dass es manchmal gar nicht reicht, nur die Expertise aufgebaut zu haben, sondern dass der gewisse Ruf als Expertin irgendwie dazugehört.
Naja, das ist ja wie bei allem im Leben, dass wenn jemand muss ja auch wissen, dass ich das weiß, sozusagen. Da hilft natürlich das Podcasten jetzt irgendwie so ein bisschen, oder wenn man in sozialen Netzwerken aktiv ist und Leuten viel erzählt, oder jedem aufs Auge drückt, dass man so gerne Frauenfußball guckt und so, oder irgendwas anderes sozusagen. Aber es muss ja auch erstmal wissen. Wenn ich jetzt nur bei mir in der Kneipe erzähle, was ich alles weiß, dann ist das natürlich schwierig, da irgendwann wahrgenommen zu werden als jemand, der viel Wissen hat. Also man muss natürlich zu dem eigenen Wissen und Erfahrungsschatz auch irgendwann bereit sein, das nach außen zu tragen, sonst weiß keiner von meinem Genie.
Genau. Also diese Sichtbarkeit, die steckt ja dann auch mit drin bei dem Expertensein, dass man eben bekannt ist oder bekannt wird, wo auch mit reinzählt, dass man nicht. Also im Grunde zählt auch wirklich die Qualität oder Quantität der Follower oder Bekannte, so wie du sagst, in der Kneipe, wird das jetzt weniger Leute interessieren als jetzt, ich sag jetzt mal, in der Twitter-Bubble, Fußball-Bubble quasi, wo dann viel mehr Personen zu finden sind, eben die sagen, oh cool, das ist ja interessant und dann folge ich dir mal, weil ich mehr darüber wissen will oder weil mich das selber interessiert und so weiter. In der Kneipe kann es halt passieren, dass da alle einen angucken und dann wieder weggucken, weil der Bezug fehlt letztendlich, ne?
Ich finde es auf jeden Fall einen total spannenden Punkt, weil es nicht das erste wäre, was ich mitgedacht hätte, wenn ich über Expertise nachdenke, weil ich immer erstmal darüber nachgedacht hätte, was ist so meine Leistung, die mich zur Expertin macht und irgendwie so einen Ruf zu kriegen, da muss ja gar nicht so viel Leistung dahinter stecken, sondern da gehört vielleicht dazu, dass es drei Leute gibt, die mich irgendwohin empfohlen haben oder so. Daher würde ich sagen, wenn wir aus einer Empowerment Perspektive auf diese Expertise gucken. Lasst Leute ruhig über euch reden und widersprecht nicht, wenn sie euch irgendwo als Expertin verkaufen, weil den Impuls kenne ich wiederum auch. Irgendjemand schlägt mich irgendwo vor als Expertin für, keine Ahnung, Podcasting und ich sage, aber da gibt es doch noch 10 Leute, die kennen sich viel besser aus. Das sind doch dann die wirklichen Experten. Nö, vielleicht einfach mal hinnehmen, dass Leute diesen Ruf über einen verbreiten, so.
Aber das ist schon seltsam, wenn das passiert dann eben.
Klar.
Weil ich mich dann ja auch überhaupt nicht so als, also das gerade mit der Regelkunde und mit der Entwicklung der Fußballregeln, das ist schon seltsam, weil ich habe es einfach angefangen, weil ich halt keine Seite gefunden habe, die das wirklich, die alle Regeln halt auflistet. Und dann, okay, dann mache ich es halt selber und andersrum eben, wenn Leute das suchen, dann stelle ich das halt online, damit die Leute es halt finden. So, und das habe ich dann halt einfach angefangen. Und dass dann Leute sagen, boah, das ist so viel Arbeit und das ist ja voll cool. Und wieso machst du das? Ja, weil ich halt es selber nicht gefunden habe und halt helfen möchte. Ne? Also ich habe halt diesen Impuls, dieses Helfer-Syndrom sozusagen. Das ist dann komisch, wenn dann auf einmal jemand auf einen zukommt und sagt, ja, und du bist ja total die Expertin dafür und es gibt ja sonst niemanden scheinbar auf der Welt, der das so gut kann wie ich. Und ich so, das kann doch jetzt nicht sein auf der ganzen Welt und so weiter. Gut, klar, man kennt jetzt nicht alle Leute, vielleicht gibt es ja doch noch jemanden, jetzt fange ich nämlich schon wieder an damit. Das ist, ne? Das ist so Auto und Automatismus, ne?
Aber das zeigt es ja auch, dass je nischiger man zum Beispiel in ein Thema reingeht, umso schneller kann man auch eine Expertin werden, weil es einfach sehr zu einem Thema gebündelt ist. Ne? Also ich glaube, so allgemeine Fußballthemen, da kann man schneller vielleicht oder da gibt es einfach viel mehr und kann man auch weniger gesehen werden, aber je spezifischer es wird, wird man vielleicht auch schneller gesehen.
Dafür hat man natürlich den Nachteil, dass es wahrscheinlich wenig Leute gibt, die sich dann vielleicht dafür interessieren würden, sozusagen. Also wenn ich jetzt Borussia Dortmund-Experte hier bin, sozusagen, dann habe ich wahrscheinlich noch 1000 Leute, die das eh nicht so sehen würden, aber ich habe dann auch irgendwie 80.000, die sich dafür interessieren und dann vielleicht mir zuhören würden. Das ist dann in so Nischensachen halt wieder auch schwierig, dass da jemand überhaupt zuhört und das interessiert. Das ist natürlich bei so Mainstream-Themen dann eigentlich leichter auf bestimmte Sachen zu kommen, würde ich sagen.
Wobei ich sagen würde aus meiner Erfahrung, dass die Nische oft größer ist, als man sie auf den ersten Blick selber einschätzen würde.
Also ich glaube, es kann wahrscheinlich sein, dass man ziemlich lange es braucht, bis man mal gesehen wird. Aber wenn man mal gesehen wird und dann auch, wie es vorhin ja auch hieß, dass man sich weiterempfehlen lässt und so, dass man dann schneller als Experte gesehen wird. Also dass es dann eher kracht.
Das bestimmt, aber ich glaube, das ist dann halt schwieriger, auf so eine Ebene zu kommen, wo man sagt, das interessiert jetzt viele Leute, würde ich jetzt einfach so sagen. Also so von jetzt mal so Frauenfußball betrachtet, da gibt es halt wenig Leute, die das interessiert. Das ist natürlich einfacher, da irgendwie hinzukommen, aber es ist natürlich einfach, es interessiert immer noch viel weniger Leute, als wenn ich jetzt sage, ich bin Borussia Dortmund-Experte. Kann alles zu denen sagen.
Ja, wobei ich jetzt wieder sagen würde, es macht dich halt nicht zu weniger Expertin, dass es weniger Leute gibt, die dieses Themengebiet interessiert, auf dem du Expertin bist oder so. Das macht dich vielleicht nicht zur deutschlandweit bekannten Expertin auf dem Gebiet von XY, sondern dann eben nur bei einem bestimmten Kreis von Personen. Aber die Tatsache, dass du mehr weißt und mehr Erfahrung hast und sie besser abstrahieren kannst auf andere Dinge als andere Leute in diesem Gebiet, die stimmt ja dann trotzdem. Ich würde mal noch einen Audiokommentar einspielen von Mara bei uns aus dem Team. Die ist ja auch Journalistin und es geht so ein bisschen darum, Expertise zum Beruf machen und muss man eigentlich für alles Experte, Expertin sein, worüber man so schreibt.
Zum Thema Expertise fällt mir immer eine Anekdote ein, die ich vor vielen, vielen Jahren noch als freie Mitarbeiterin vor dem Volontariat bei der lokalen Tageszeitung erlebt habe. Und zwar war ich damals als freie Mitarbeiterin auf einem Konzert der portugiesischen Fado-Künstlerin Cristina Branco. Und neben mir saß ein Ehepaar mittleren Alters und in der Pause des Konzerts beugte sich der Mann also zu mir rüber und wollte wissen, für wen ich schreibe. Und ich habe ihm gesagt, ja, für die Allgemeine Zeitung Mainz. Und dann hat er mir so zugenickt und sagt, Sie sind also bei der AZ die Fado-Expertin. Und das war nicht mit einem Augenzwinkern und das war kein Scherz, sondern das war total ernst gemeint, was natürlich nicht einer gewissen Ironie entbehrt, wenn man denkt, dass schon damals irgendwie Anfang der 2000er die Leute eigentlich der Meinung waren, Journalismus sollte möglichst immer und überall kostenfrei zugänglich sein. Wie die Leute bezahlt werden, ist jetzt erstmal nicht ihr Problem. Für sie geht es eben darum, die Inhalte konsumieren zu können. Und trotzdem aber der Meinung zu sein, dass eine Lokalzeitung in Mainz eine Expertin hat für Fado. Das habe ich nie vergessen, weil ich, ich bin auch damals irgendwie so ein bisschen in Gelächter ausgebrochen und habe ihm gesagt, nee, ich bin sicherlich nicht die Expertin, aber, und auch daran erinnere ich mich noch, man kann sich ja in jedes Thema einlesen. Und das ist in meiner journalistischen Arbeit eigentlich ja von Anfang an mein Ansatz gewesen. Man kann sich in jedes Thema einlesen. Jeder fängt und jede fängt mit jedem Thema mal an. Keiner von uns wird in ein Thema natürlich hineingeboren, sondern wir suchen und finden unsere Themen. Und in denen bilden wir uns dann eben immer weiter. Ich glaube tatsächlich, dass bei vielen, gerade von uns, die wir bei Früff zusammenkommen und vielleicht, wenn man das sagen kann, grundsätzlich auch eher bei Frauen, bei Kolleginnen, diese Zuschreibung Expertin immer erstmal von außen kommt, wenn man so eine Zurückhaltung hat. Ich bin fast geneigt zu sagen natürliche Rückhaltung, aber eigentlich ist sie vielleicht gar nicht so natürlich, sich selbst mit diesem Label zu bekleben, weil man dann immer das Gefühl hat, man muss auch jedem Vergleich standhalten. Wenn man sich selbst als Expertin bezeichnet, dann muss man genauso gut oder noch besser sein als alle anderen, was natürlich ein nicht zu erreichendes Vorhaben ist. Und grundsätzlich würde ich für mich urteilen, dass man mit steigender Beschäftigung mit einem Thema und mit zunehmender Expertise natürlich dann jetzt tatsächlich naturgemäß auch immer mehr zur Expertin oder zum Experten in einem bestimmten Thema wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieser Begriff fast ein bisschen überstrapaziert ist. Ich finde, man kann das ganz gut beobachten, wenn man so Radiobeiträge hört. Egal um welches Thema es da geht, derjenige, der darüber spricht, muss dann immer der XYZ, fügen Sie hier den Radiosender Ihres Vertrauens ein, Experte oder die Expertin für dieses Thema sein. Weil es, glaube ich, auch so eine Erwartungshaltung gibt, dass diejenigen, die sich dazu äußern, im Zweifelsfall immer genau diejenigen sind, die sich am allerbesten im Thema auskennen, was oft eine zu hohe Erwartung ist, glaube ich. Es geht darum, dass man seriös in einem Thema drin ist und dazu etwas sagen kann. Aber auch als Experte oder Expertin gibt es Punkte, wo es vollkommen in Ordnung ist zu sagen, hier komme jetzt aber selbst ich nicht weiter, da müsste ich nochmal was nachschlagen oder mich nochmal einlesen. Also unterm Strich würde ich plädieren für einen etwas gelasseneren Umgang mit der Begrifflichkeit Expertise, Experte, Expertin.
Ja, sehr schön. Ich musste auch ein bisschen mitlachen bei Ihrer Geschichte über die Fado-Expertin bei der lokalen Mainzer Tageszeitung. Finde ich einen ganz, erdenden Kommentar bezüglich dem Thema Expertise. Ich habe vorhin schon mal gesagt, das Thema ist so ein bisschen verklärt irgendwie, Experte, Expertin für etwas zu sein, was vielleicht auch dafür sorgt, dass wir uns langsamer als Expertin in etwas sehen, als wir es tatsächlich sind. Und dass da vielleicht so ein Appell an ein bisschen geerdeteren Umgang genau das Richtige sein könnte, um in Zukunft auf Expertise zu gucken. Vielleicht nutzen wir das gleich als Übergang zum Thema Expertise im Fußball. Wir werden sozusagen spezifischer. Wir begeben uns auf die Ebene des Fußballs, mit der sich dieser Podcast ja immer irgendwie beschäftigt. Und ich würde gerne mal eine Runde machen dazu. Wann habt ihr euch das erste Mal als Fußballexpertin oder als Expertin für eine Teildisziplin des Fußball gesehen? Erinnert ihr euch da noch dran?
Ja. Weil das noch gar nicht so lange her ist. Und es hat auch viel mit Zuschreibung zu tun gehabt. Das war, ich kann jetzt nicht den genauen Zeitpunkt sagen, das war in meinem letzten Job. Da habe ich halt sehr viel mit meinen Kolleginnen, wir haben halt sehr viel so zwischendurch über alles Mögliche geredet und ich habe halt ständig über Fußball geredet. Und meine Kolleginnen haben sich also so ein bisschen dafür interessiert, vielleicht die eine mehr als die andere, aber ich weiß nicht, ich glaube in diesem Kontext haben die mich dann irgendwann mal korrigiert und gemeint so, ja, aber du bist doch Expertin. Oder weil ich habe mich über irgendwas aufgeregt, über irgendwen, der irgendwas Komisches gesagt hat oder so. Und dann hieß es so, ja, dann sag ihm das doch mal oder schreib da doch mal hin. Und ich habe gedacht, ja, ich kann doch jetzt hier dann nicht einfach, ich kann eine Beschwerde-E-Mail schreiben oder so, das habe ich auch schon mal gemacht, aber jetzt nicht so von wegen belehrend, ich wüsste das ja besser. Und die doch so, ja klar, du kannst es ja gut begründen, wenn das sachlich ist. Mhm. Ich beschäftige mich ja schon, ich meine, wir sind alle schon seit unserer Kindheit meistens Fußballfans oder interessieren uns für Fußball. Aber es ist halt wirklich so ein Prozess und irgendwann beschäftigt man sich vielleicht, das ist auch wieder nur Teilgebiete, mit denen man sich dann mehr beschäftigt. Also zum Beispiel mit den Fußballregeln habe ich mich jetzt nie wirklich beschäftigt. Da kenne ich dann auch garantiert nicht alle. Da würde ich mich niemals als Expertin bezeichnen. Aber in anderen Gebieten dann eher schon.
Ja, sehr spannend. Danke, Ellen. Jasmina, wie war das bei dir?
Also es ist eher so ein Auf und Ab gewesen. Also ich glaube, so das erste Mal war so Anfang der 2000er oder so Mitte der 2000er, weil mein ganzer Freundeskreis interessiert sich so gar nicht für Fußball, wenn dann mal zu einer WM oder EM. Und meine Freundin, egal was war, sie halt immer mich gefragt haben und ich halt meistens die Antwort dazu wusste. Und irgendwann kamen halt ihre Männer halt so hinzu, die auch Fußball interessiert sind. Und ich glaube, so richtig als Experte gefühlt, als wir irgendeine Diskussion hatten und ich hatte recht. Und da dachte ich so, yeah! Ich hab's drauf. Ja, und ich glaube, dann, als dann so die Fußball-Podcast-Szene hochging, ist es bei mir wieder so ein bisschen abgeflacht, weil ich dachte so, oh Gott, ich habe mich nie so richtig mit Taktik beschäftigt. Oh je, ich muss noch so viel lernen, aber ich bin ja trotzdem eine Expertin. Vielleicht nicht in dem taktischen Bereich, aber vielleicht in vielen anderen Bereichen. Mhm. Ja, deswegen war es so ein Auf und Ab. Mhm.
Petra, wie ist das bei dir?
Bei mir ist es auf jeden Fall noch nicht lange her. Es kann sein, dass im Zuge halt von dieser Fußballregelentwicklung der Fußballregeln vielleicht sogar mal Colinas Erben, also ab und zu stellen, die bekommen sie halt Fragen, wie hat sich denn das und das entwickelt und dann verweisen sie entsprechend auf mich, dass die vielleicht schon mal das Wort Experte benutzt haben. Ich weiß es nicht. Wenn, dann habe ich es sicherlich irgendwie abgewiegelt im Sinne von, oh Gott, nee, jetzt kommt, oh nee, peinlich. so wirklich bewusst geworden ist es mir im März diesen Jahres. Mhm. Als ich ein Telefonat hatte, auf das ich eben vorhin schon mal quasi, ja, was ich daraus zitiert habe, dass eben jemand zu mir sagte, ja, du bist doch Expertin darin, du bist quasi die Einzige, die ich kenne, die da bewandert ist. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, also okay, derjenige, mit dem ich telefonierte, war Lukas Brutt vom IFAB, also von denen, die eben die Regeln machen, vom International Football Association Board. Und Lukas Brutt leitet quasi ursprünglich ist quasi sein Amt des Secretary gewesen, heißt jetzt eben Geschäftsführer, weil das IFAB, also dieses Gremium, das die Regeln beschließt, eine kleine Verwaltung, nenne ich sie jetzt mal, Sport Executive Office heißt sie, quasi ist sie quasi astrologisch deklariert. Und der hat eben mich angeschrieben, hat über, ich weiß nicht wen, ich vermutlich über Twitter irgendjemanden gesagt bekommen, boah, da ist so eine Seite im Internet, guck dir das mal an, das ist voll cool und so. Und dann hat er mich halt direkt angeschrieben und halt um ein Telefonat gebeten. Und ja, dann haben wir halt telefoniert und dann fiel halt dieser Satz. Und ich dachte, um Gottes Willen, so ein hoher Kerl und nennt mich Expertin? Bitte nein, um Gottes Willen, ja. Und das hat dann lange gedauert, bis das gesagt ist. Es ist bis heute immer noch so ein bisschen Paralleluniversum für mich. Ja, das ist total strange, wenn man das dann hört. Vor allem von jemandem, wenn man jetzt sagt, okay, der ist irgendwo, also ich meine, ich bin ja jetzt ein ganz normaler Fan so ungefähr, ja, und da ist jemand aus den Funktionärsrängen sozusagen, ja, das ist, also ich glaube, er merkt immer noch bei mir, dass mir manchmal einfach wirklich die Worte da so richtig fehlen, weil, ja, es ist wirklich strange. Aber cool.
Man merkt immer mehr bei allen Geschichten, es hat ganz viel mit Zuschreibung von außen zu tun, die man erstmal braucht, um als Expertin angesehen zu werden. War das bei dir auch so, Jule, oder war das mehr was von innen?
Ich weiß natürlich, wie toll ich bin. So stelle ich mich jeden Tag vor einen Spiegel. Nee, also ich finde es auch schwierig, mich selber als Expertin zu bezeichnen. Das erste Mal, wo ich mich damit so ein bisschen konfrontiert habe, war auch irgendwie jetzt kurz vor der WM, hatte ich mal so ein Interview, ein längeres, mit jemandem vom DLF Nova. Hinterher wurde ich dann auch in dem Text, wo das dann veröffentlicht wurde, als Expertin gesehen. Und da habe ich gedacht, oh Gott, wenn meine Eltern das lesen und so, was denken die von mir? ich habe auch schon überlegt, ob ich den Antrag gesagt, ich bin ja gar keine Expertin, ich mache das nur so zum Hobby. Da habe ich gedacht, na gut, was sollen die sonst schreiben? Also wenn sie das schreiben, Hobby-Podcasterin erzählt uns was, hört sich auch doof an, ne? Also ist das in Ordnung? Es ist ja in der Tat eher etwas, was einem so von außen kommt. Aber diesen Eindruck, als ich gesagt habe, ich kann eigentlich auch einen Podcast oder fühle mich in der Lage, darüber mich zu unterhalten, das hatte ich dann auch schon früh, wenn ich Podcast gehört habe und gedacht habe, ja, eigentlich kann ich das Gleiche erzählen. Also das fällt mir ja nicht. Man muss ja nur so ein gewisses Sendungsbedürfnis haben. Was mir zum Beispiel auch ganz oft vorkommt, wenn ich Fußballübertragungen ansehe, Also insbesondere zur WM und EM, wo ich mich ja vorbereitet habe. Und dann die ganze Zeit denke ich, das hätte ich auch alles erzählen können. Alles erzählen können. Dass es abseits ist, habe ich auch gesehen, nachdem die Fahne oben ist. Also denke ich auch mal, naja, das könnte ich auch im Prinzip. Also nicht, dass ich das könnte. Ich kann natürlich nicht Kommentatorin sein. Aber also vom Wissensstand her habe ich mal das Gefühl, da habe ich jetzt nicht große Defizite irgendwie. Mhm. Und von da an ist das, nehme ich das dann mal für mich so hin, dass Leute das jetzt so sehen können. Mhm. Aber ich würde mich jetzt nicht vorstellen, ich bin die Frauenfußball-Expertin.
Ja, ich würde dich schon so vorstellen. ja, ich überlege gerade schon, was ich für eine Geschichte erzählen will. Weil, also ich glaube, tatsächlich das erste Mal gefühlt als Expertin, ohne es wirklich zu sein, habe ich mich so zu Schulzeiten, in Oberstufenzeiten, als ich plötzlich auf dem Schulhof bei der Gruppe dabei stehen durfte, wo immer über Fußball geredet wurde. Und da war ich, glaube ich, so eine Sofa-Couch-Expertin, die glaubt, so richtig alles besser zu wissen, und habe irgendwie mit Sprüchen um mich geworfen, um da irgendwie als Expertin auch wahrgenommen zu werden. Tatsächlich so wirklich gefühlt als Expertin mit dem Wissen, krass, vielleicht bin ich das ja wirklich, habe ich mich, haben alle irgendwie in der Podcast-Sozialisation, merke ich, habe ich mich, als ich eingeladen wurde im Rasenfunk, was über den VfL Wolfsburg zu erzählen, wo ich so dachte, krass, Mann, ich bin überhaupt nicht in der Stadt, ich bin gar nicht so nah an der Mannschaft dran, dass ich da irgendwie mal beim Training zugucken würde oder ja jedes Wochenende im Stadion bin und deshalb Dinge besonders gut sehen kann, sondern ich gucke das ja irgendwie nur wie jeder andere Fan. Aber vielleicht dann doch nicht nur wie jeder andere Fan, weil ich Sachen dazu auf Twitter schreibe, weil ich irgendwie Dinge im Kopf umdenken muss, um sie in 280 Zeichen formulieren zu können und so. Und dann durchdringt man vielleicht manche Sachen doch anders als andere. Was ich wiederum nie, also Jule, du sagtest jetzt, bei den Kommentatoren hast du oft gedacht, das kann ich auch. Was mir ganz fremd ist, ist das, was ja viele Leute haben, die so auf der Couch Fußball gucken. Ich kenne das auch aus meiner Familie. Diese 80 Millionen Bundestrainer-Mentalität. Also das Gefühl, alles besser in der Aufstellung gemacht haben zu können, die Taktik besser, die Auswechslung. Da denke ich mir immer, die werden sich schon was dabei gedacht haben und ich bin die Letzte, die das noch irgendwie hätte besser machen können. Was nicht heißt, dass man es nicht kritisieren kann, aber das ist so eine Mentalität, die mir irgendwie total fremd ist und die aber im Fußball meines Empfindens nach total verbreitet ist. Kennt ihr das auch?
Sind das dann die Leute, die direkt rumpöbeln? Also ich finde, es kommt auch ganz viel auf den Ton an und auf die Art und Weise, wie man Kritik formuliert. Und wenn man da einfach losblückt und dann ist das kein Expertenwissen, dann ist das halt einfach, keine Ahnung, eine frustrierte Couch-Potato. Aber die mag dann Wissen haben, die Potato, aber das ist dann eben trotzdem nicht, also man kann das ja natürlich nicht auf ein Level stellen mit den Leuten, die eben die Aufstellung machen.
Ja, ich würde sagen, damit wir das Ganze noch mal ein bisschen zuspitzen können, sollten wir gleich mal sammeln, was für uns alles so zu Fußball-ExpertInnen wissen und zu ExpertInnen Erfahrungen gehört. Und bevor wir da unsere Meinung einbringen, würde ich einmal drei kurze Audiokommentare einspielen, die uns Hörende von uns auf unseren Aufruf geschickt haben. Und zwar sind das Benny, Evelyn und Christiane. Und die spiele ich jetzt einfach mal nacheinander ab.
Ich bin von klein auf mit Fußball groß geworden, habe selbst etliche Jahre im Verein gespielt in meiner Jugend und verfolge seitdem intensiv Fußballspiele, ob nun im TV oder seit einigen Jahren auch alle zwei Wochen live im Stadion bei meiner Lieblingsmannschaft. Habe ich deswegen Fußballexpertise? Ja, denn es ist ein Hobby und meine Leidenschaft, mich mit Fußball zu befassen. Trotzdem würde ich mich nicht als kompletten Experten bezeichnen und vor der Kamera Spiele analysieren. Dazu fehlt mir an einigen Stellen dann doch noch etwas detaillierteres Wissen.
Hallo, hier ist Evelyn, die sich gerne zur Expertin macht oder sich so fühlt, wenn sie beispielsweise mit ihrer Freundin Sabine am Tresen sitzt und sich Geschichten erzählt über den jeweiligen Verein, die jeweilige Trainerin oder den jeweiligen Spielerin. weil sich beide seit Jugendzeit mit Fußball beschäftigt haben, gespielt haben und auch auf dem Platz waren. Natürlich gibt es da Abstufungen. Wie ist es mit der Taktik? Ich meine, ein 4-3-3, das dann zum 5, ich sage jetzt mal 3-2 wird, sehen wir auch noch. Aber sehr viele taktische Kniffe auf dem Spielfeld können wir nicht erkennen. Also ich denke, wir sind die Quatsch-Expertinnen und das ist doch auch was Schönes.
Expertinnen. Können das nicht einfach alle sein? Alle und jeder. Egal ob 6 Jahre oder 60, Mann oder Frau, Jungschiedsrichter oder Bundesliga-Trainerin. Denn eigentlich genügt es ja, etwas zu wissen, was jemand anderes nicht weiß. Und so muss man sich als Fan manchmal eben auch bewusst machen, dass das auch die Freundin eines Spielers sein kann, die im Gegensatz zu einem selbst vielleicht weiß, wo der Spieler letzte Saison gespielt hat. Sicherlich setzt das eine gewisse Toleranz voraus und unterm Strich natürlich auch das Fehlen der Erwartung, dass ein Experte wirklich alles wissen muss.
Ja, vielen Dank euch dreien für die Einsendung dieser Kommentare. Ja, habt ihr Kommentare dazu?
Ja, ich finde jetzt mal auf den letzten bezogen, finde ich das jetzt auch ähnlich, dass man die Expertise ja manchmal auch auf den Sachen hat, die einen so interessieren. Ne? Den einen interessiert jetzt irgendwie der taktische Kniff und die Umstellung im System oder was weiß ich, der Fitnesslevel und die Statistik, und manche interessiert halt, wie mit wem die Person zusammen ist, was weiß ich, wo die im Urlaub war, oder, und das ist ja dann auch Wissen, was andere dann nicht haben, was auch interessant sein kann.
Ich wollte was zum Benni sagen, der ja Expertise unterteilt in echte Expertise und Expertise sozusagen. Da musste ich schmunzeln, weil auf die Idee bin ich selber noch gar nicht gekommen, dass da irgendwelche Abstufungen quasi gibt. Ich habe also im Vorfeld so ein bisschen mich da auch eingelesen, habe in was ist Expertise und wie definiert man es und so weiter. Es gibt ja Schwierigkeiten, wie man quasi Expertise misst. Ne? Also ab wann ist man Experte, darüber diskutieren wir jetzt auch schon die ganze Zeit. Es gibt einfach im Grunde keine Möglichkeit, das zu messen. Man kann es eventuell im Sinne oder durch Diplome, durch Meisterbriefe, also sprich, wenn man eine Ausbildung gemacht hat in einem Bereich oder ein Studium in einem Bereich gemacht hat, dann hat man da gewisse methodisches Wissen eben. Also wie baue ich einen Stuhl? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ja gut, klar, ich brauche Hölzer. Aber da gibt es natürlich auch spezielle, also welches Handwerkzeug benutze ich, welchen Leim benutze ich und so weiter, damit der nicht sofort auseinanderbricht und so weiter. Oder eben im Studium, zum Beispiel bei mir mit Geschichte eben Quellenkritik, also wie tue ich die Quelle auseinandernehmen? Ich frage, wer hat es geschrieben, warum hat er es geschrieben, mit welcher Intention, in welcher Zeit und so weiter. Also es gibt so gewisse Methoden dafür. Schwierig ist es dann halt mitunter, wenn man das eben autodidaktisch gemacht hat, wie es bei mir eben mit den Regeln ist. Ich kann da zwar mein historisches Wissen sozusagen, meine historische Ausbildung irgendwie einbringen, aber ich bin ja nicht mal Schiedsrichterin. Also ich habe noch nicht mal diesen praktischen Bezug zu den Regeln, sondern gehe wirklich gnadenlos von der Theorie rein. Und das ist dann halt, das ist etwas, was mir auch dann schwieriger ist, mich als selber als Expertin zu sehen. Wenn ich jetzt sage, okay, wenn ich jemand sagt, okay, ich bin Experte in Geschichte für früher Antisemitismus im 19. Jahrhundert, weil ich da halt im Studium relativ viel zu gemacht habe. Da hätte ich, glaube ich, sogar weniger Probleme zu sagen, okay, ja, bin ich, als bei den Fußballregeln interessanterweise, weil ich halt auf der einen Seite diese Ausbildung sozusagen genossen habe und sagen kann, ich habe hier mein Zeugnis, ich habe das abgeschlossen, und bei dem anderen, das ist so, da bin ich halt noch auf diesem Weg hin und ich habe auch jetzt nicht dieses Ziel vor Augen, ja, bis dahin studierst du und dann hast du was in der Hand, das hat man da ja nicht. Und das macht es wirklich schwierig.
Mhm. Das ist total interessant, weil bei mir ist das genau andersrum. Ich habe vorderasiatische Archäologie studiert und ich würde mich da überhaupt nicht als Expertin bezeichnen, also im Bachelor. Und wenn ich jetzt nur ganz theoretisch, es kommt eine Anfrage, ja, hier irgendeine archäologische Fernsehsendung, was weiß ich, das gucke ich ja noch nicht mal. Dann kommt da halt sowas, ja, hier als Expertin für, was hatte ich damals, Architektur, Soziologie, keine Ahnung. Dann würde ich halt ablehnen, dann würde ich sagen, nee, fühle ich mich nicht sicher mit, habe ich keine Ahnung. Und ich glaube, bei bestimmten Fußballthemen würde ich es sogar ohne Vorbereitung hinkriegen, da was zu sagen, was nicht blödsinnig ist. Also ich fühle mich im Fußball viel, viel sicherer und das ist nicht etwas, was ich mir bewusst erarbeitet habe, sondern das ist einfach mit den Jahren immer dazugekommen. Einfach durch Sachen, die ich, also weil es mich halt vielleicht auch mehr interessiert, ich lese dann halt auch viel, viel mehr Sachen dazu, weil im Studium sind es halt ganz oft Sachen gewesen, die musstest du lesen. Ich will jetzt nicht sagen, dass mein Studium war super, das war super interessant, aber ich habe jetzt vom Studium her irgendwie vom Fach her weniger Wissen, also weniger Fachwissen als mehr, also ich habe mehr fürs Leben gelernt durch das Studium sozusagen.
Das ist ja ein bisschen auch das, was Studium ursprünglich mal war. Ist eigentlich ganz schön, dass das dein Fazit zum Studium ist. Jasmina, hast du noch einen Kommentar zu den Audiobeiträgen unserer Hörenden?
Ja, ich fand eigentlich beim letzten Beitrag das irgendwie total nett, wo sie gesagt hat, es reicht ja eigentlich aus, wenn ich einfach mehr weiß, wie mein Gegenüber gerade und dann bin ich schon eine Expertin. Mhm. Das fand ich irgendwie so ein netter Gedanke. Natürlich, wenn wir jetzt für eine Zeitschrift zum Beispiel eine Expertin gebraucht wird, natürlich brauchst du da ein bisschen mehr als nur einfach ein bisschen mehr zu wissen, aber ich fand das so ein ganz netter Gedanke. Mhm. Und vielleicht hilft es ja auch den anderen, irgendwie ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu haben. Dass man ja, man muss einfach nur ein bisschen wissen, dann kann man schon eine Expertin sein.
Das Ganze ist ja auch noch viel, ist jetzt von deinem Beispiel her mit dem Schreiben zum Beispiel, das ist ja viel, viel vielschichtiger. Du musst ja auch, weil da kommt dann die Komponente Schreiben dazu. Und im Fernsehen kommt dann die Komponente vielleicht auch Kameraerfahrung hinzu, weil da kannst du nicht jeden hinstellen, wenn die Person halt. Es gibt ja Menschen, da würde ich, weiß nicht, ob ich mich dazu zählen würde, wir hatten mal so ein Projekt im Studium, wo dann irgendwie gefilmt wurde und jedes Mal, wenn die Kamera auf mich gerichtet wurde, musste ich anfangen zu lachen. Habe ich angefangen zu lachen. Also ich würde mich jetzt nicht als, wie nennt sich das, Telegen, Kameragen, keine Ahnung, bezeichnen. Also das sind dann, das hat ja dann mit dem Fußball oder was auch immer für ein Thema man hat, Wissen ja auch nichts mehr zu tun, sondern das ist ja dann die nächste Ebene. Und das ist ja auch vielleicht etwas, was dann eben den Unterschied auch macht zwischen den Leuten, die dann da im Studio stehen und dann ihre Sachen da sagen.
Bin ich da noch ganz kurz, ich zum Beispiel kann ja auch nicht schreiben oder nicht gut schreiben oder zumindest so, dass man es gerne lesen möchte, aber also ich meine, wenn es unbedingt sein muss schon. Und das sind ja, wie du schon sagst, das sind zwei verschiedene Sachen. Einmal, ich weiß was und ich kann es auch transportieren. Ich kenne super viele Leute, die super viel wissen, aber wenn sie es nicht transportieren können oder wollen oder sich da auch, ne, man muss ja auch einfach nur kein Interesse haben, ist das, dann weiß natürlich auch keiner oder dann kann man das ja gar nicht so verarbeiten, sein Wissen.
Jetzt haben wir viel so darüber gehört, was wir bei uns selber als Expertise sehen und was nicht. Wenn wir jetzt andere Leute angucken, also was wissen die oder was können die, damit die für uns Experte, Expertin im Fußball oder in einer Teildisziplin des Fußballs sind? Vielleicht können wir da auch nochmal eine Runde machen mit verschiedenen Dingen, die da reinspielen können, wie man eine Expertise im Fußball aufbauen kann. Ich würde mal mit einer Sache anfangen. Etwas, das ich zum Beispiel nicht gemacht habe, ist selbst Fußball gespielt zu haben. Aber wenn jemand selber mal Fußball gespielt hat, und damit meine ich jetzt vielleicht nicht nur ein halbes Jahr und dann wieder aufgehört, sondern tatsächlich trainiert, über Taktik aus einer Spielerperspektive nachgedacht und so weiter, das ist für mich eine Sache, die zu Expertise im Fußball beitragen kann, auf jeden Fall. Habt ihr andere Sachen, die euch da einfallen?
Ja, bei mir ist ja zum Beispiel eben, dass ich noch nie geschiezt habe, dass ich habe tatsächlich mal überlegt, eine Ausbildung zu machen, aber ich bin jemand, wie soll ich sagen, ich kann mir nicht wirklich nicht vorstellen, dass ich, wenn jetzt da Spielerinnen mir querkommen, dass ich mit denen umgehen kann. Also tatsächlich habe ich auch mal nach dem Abi überlegt, Psychologie zu studieren, aber habe es letztendlich dann verworfen, weil ich würde mit den Problemen mit nach Hause gehen. Ich kann nicht abschalten. Ich nehme mir das einfach viel zu Herzen und habe aus diesem Grund auch nie wirklich daran gedacht, jetzt wirklich mal auf dem Feld als Schiedsrichterin zu stehen, weil ich das nicht ich glaube, ich kann das nicht tragen auf Dauer, ganz einfach. Also verarbeiten, so muss man es ja sagen. Und dann deswegen, ja, habe ich das, werde ich das auch nie, habe dadurch natürlich nicht diese praktische Erfahrung der Anwendung der Regeln, sondern ich kann halt nur theoretisch lesen und sagen, so steht das aber da, wie in einem Gesetzbuch, ne?
Also ganz ähnliche Kategorie eigentlich, wie das selbst gespielt haben, nur jetzt kommt nochmal auch so ein Ausbildungscharakter dazu. Also sei es jetzt als Schiedsrichterin, als Trainerin und so weiter, also dass man eine gewisse Ausbildung genossen haben kann und dann halt tatsächlich aktiv angewandt hat bestimmte Dinge, dass das zur Expertise beitragen kann.
Ich zum Beispiel finde auch zu einer Expertise oder was mich, wenn ich einen Podcast höre, wo ich dann doch auf den Unterschied daraus höre, ist, ob die Leute so eine journalistische Vorbildung haben oder ob die da schon mal irgendwie so eine Aufbereitung von Themen oder so weiter, ne? Also das gehört ja auch so ein bisschen dazu, zu dem, nicht nur, dass ich irgendwas weiß, sondern dass ich es auch weiterverarbeiten kann und so weiter und auch vielleicht, dass ich weiß, wie komme ich da hin zu dem Punkt, wo muss ich noch drauf achten, ne? Also nach diesem Gelaber und so weiter, was ja viele haben oder auch, dass man auch irgendwie in der Lage ist, das vernünftig aufzubereiten und dann auch die richtigen Fragen oder Schlüsse zu ziehen, so ein bisschen.
Ja, also ich finde halt auch immer beeindruckend im Fußballbereich, wenn jemand so die Geschichten der einzelnen Vereine so kennt.
Oh,
ne?
Ja.
Also, ja, weil ich zum Beispiel jetzt, ich denke, ich verfolge auch ziemlich lang seit den 90ern Fußball und habe da auch echt viel mitgekriegt, aber jetzt jede Geschichte des Vereins so zu kennen, ja, das finde ich immer sehr beeindruckend. Mhm. Oder halt auch immer die ganzen Spieler, die auch die vergangenen Spieler, die jetzt vielleicht nicht mehr Profis sind, wo die überall gespielt haben. Mhm. Das finde ich immer beeindruckend, wenn jemand sich sowas merken kann.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich hatte früher immer mit meinen FreundInnen so einen Scherz, so wo ich immer gesagt habe, wenn ihr mal in irgendeine Quizshow geht oder so, ich bin gern euer Telefonjoker für Fußball, aber ruft mich bloß nicht an, wenn es um irgendwas Historisches geht. Das kann nur peinlich für mich werden, weil das wirklich auch, also ich finde das extrem beeindruckend, wenn man sich da so viel merken kann. Also ich habe das Gefühl, es ist auch so eine Masse an Namen und Zahlen und Verknüpfungen, die man sich da merken kann. Also vom kleinen System, Verein aus bis hin zum großen System, Liga oder Verband oder was weiß ich. Also da gibt es ja so viele Ebenen, auf denen man sich dieses historische Wissen aneignen kann. Voll.
Ja, es gibt ja überall in den Kneipen diese Fußballquizze und es macht auch total viel Spaß, aber siegen werde ich da nie. Aber ich bin immer von den Menschen beeindruckt, ja, die einfach alles wissen und so eine Freude daran haben. Also das finde ich sehr beeindruckend.
Ich würde sagen, es ist eine Kombination aus vielen verschiedenen Dingen. Also jetzt auch mit dem, ob man jetzt selber Fußball gespielt hat oder nicht, das kommt halt drauf an, was man daraus macht. Mhm. Ich hab mal mit einer gesprochen, die spielt Fußball. Dann habe ich sie gefragt, ach ja, und guckst du, ich wollte fragen, ob sie Frauenfußball guckt, und stellte sich dann heraus, sie guckt überhaupt gar keinen Fußball. Sie hasst es, Fußball zu gucken, sie findet es einfach nur langweilig und sie guckt stattdessen Handball. Mhm. Aber sie spielt halt selber Fußball. Mhm. Und das ist wieder, jeder hat einen anderen Zugang oder etwas anderes, was sie oder er als Wissen im Fußball oder als wichtig für Wissen im Fußball erachtet. Mhm. Bei mir wäre das zum Beispiel auch, dass man ja Übertragungen, dass man vielleicht auch ein bisschen über Deutschland hinaus guckt und dass man halt internationale Sachen vielleicht ein bisschen verfolgt. Aber das ist nur meine Ansicht dazu. Mhm. Also ich würde jetzt niemanden irgendwie Wissen absprechen, wenn die Person halt das nicht macht, weil ich mache halt andere Sachen.
Ja. Ich glaube, worauf wir uns nach all dem, was wir jetzt so gesammelt haben, einigen können, ist, dass es verschiedenste Bereiche der Fußballexpertise gibt, in denen man mal stärker, mal schwächer aufgestellt ist, jetzt so als Einzelperson. Und dass es immer drauf ankommt, aus was für einer Perspektive oder aus was für einem Bereich man jetzt da drauf guckt, ob man jemanden als Experten oder als Expertin ansieht. Und an der Stelle würde ich vielleicht noch mal einen Audiokommentar einspielen, und zwar von Birgit, die Leiterin der Akademie für Fußballkultur ist und die sich auch noch mal ein bisschen Gedanken dazu gemacht hat, was für sie eigentlich Fußballexpertise ist in ihrem Arbeitsfeld auch.
Expertise ist ja zunächst mal immer verbunden mit, wer hat eigentlich Ahnung von Fußball? Und da bin ich ein bisschen konservativ und sage einfach immer, Ahnung von Fußball muss man überhaupt nicht haben, man muss nur wissen, wen man fragt. Also wen hole ich mir, wenn ich in einem bestimmten Bereich Meinungen, Hintergründe und vielleicht auch mal abweichende Ansichten brauche? Ich brauche das häufig. Wir besetzen Jurys, wir vergeben in jedem Jahr 5 Preise. Die Deutschen Fußballkulturpreise, das sind ganz unterschiedliche Genres. Wir bekommen aber auch täglich Anrufe von Medien, von Vereinen, von wem auch immer, die Leute suchen, die sich eben mit einem bestimmten Bereich auskennen. Und es ist noch dazu unsere Aufgabe, also als Akademie, als Netzwerk von Menschen, die der Meinung sind, dass sie Expertinnen und Experten sind, diese Leute zusammenzuhalten und auch ihnen die Gelegenheit zu geben, ihre Expertise loszuwerden. Wie wir das machen oder wie ich das mache, das ist sehr oft zufällig, das gebe ich zu. Also es hat auch damit zu tun, dass sich manche Menschen aufdrängen, die sagen so, hallo, wir sind Früff, wir haben ein Anliegen, wir machen das und das, bitte verbreitet das in der Welt. Oder dann sind das natürlich die Ersten, an die wir dann denken. Es ist aber auch immer der Versuch, das dann wieder auszugleichen. Das heißt, wenn ich eine Jury besetze, zum Beispiel zum Thema Fußball- und Bildungsprojekte, dann sehen wir zu, dass wir sowohl Experten aus der Pädagogik dabei haben, wie auch Expertinnen aus der praktischen Projektarbeit, wie auch vielleicht mal jemand, der oder die in den vergangenen Jahren so einen Preis gewonnen haben. Also das aus möglichst vielen Facetten sich anzugucken. Dazu kommt, ja, unser Ziel ist, mindestens Paares herzustellen. Also ich sag mal, in der Bildungspreisjury ist es relativ einfach, weil es viele auch prominente, ich sag mal hervorstechende Pädagoginnen gibt, die in dem Bereich tätig sind und Fußball auch verwenden. Aber das ist noch gar nicht zwingend nötig, um so eine Jury zu besetzen. Viel schwieriger wird es, wenn wir jetzt zum Beispiel sprechen über Literatur. Wenn ich eine Fußballbuchjury besetzen möchte, aus der Hälfte Männern und der Hälfte Frauen, komme ich an folgendes Problem. Ich kenne einige Frauen, nehmen wir mal, ich wollte eigentlich keinen Namen nennen, aber der Name geht wunderbar. Christine Westermann ist eine der Buchkritikerinnen in diesem Land und wir wissen, sie hat Ahnung von Fußball und wird sicherlich auch die ein oder andere Fußballliteratur lesen. Nun ist die aber ein Name, die ist einfach schon von so vielen anderen Jurys angefragt etc., die hat auch ganz andere Standards. Die lässt sich dann natürlich dafür bezahlen. Kann ich aber nicht machen. Also ich kann zumindest nicht alle in dieser Jury bezahlen. Andersrum, und das ist jetzt auch wieder so ein Problem bei der Besetzung von Expertinnen und Experten in einer Jury, ich als Einrichtung Deutsche Akademie für Fußballkultur kann meistens keine Honorare bezahlen. Wir sorgen dafür, dass es den Leuten gut geht, also dass sie viele Kontakte vermittelt bekommen, dass dieses Netzwerk funktioniert, dass sie einmal im Jahr auch sich hier live treffen können und sich über ihre Dinge austauschen, dass sie zumindest keine Mehrkosten haben dadurch, dass sie für so eine gute Sache arbeiten. Aber natürlich dränge ich dann auch Menschen, die ich vielleicht aus Gründen der Diversität in diese Jury dazugeholt habe, in eine Selbstausbeutungsrolle. Also das ist das Problem, vor dem man da so ein bisschen steht. Jetzt muss ich sagen, wir sind als Stadt Nürnberg, als Träger dieser Akademie für Fußballkultur natürlich auch einem gewissen Leitlinien verpflichtet. Also ich kann überhaupt keine Jury oder kein Gremium rein männlich, 60-jährig, urdeutsch und ohne Behinderung besetzen. Das geht gar nicht. Da guckt man hier schon genauer hin. Da werde ich dann gefragt, sag mal, was ist denn bei euch los? Das tut sehr gut, also das macht vieles auch einfacher. Das heißt, wenn es hier einen offiziellen Empfang gibt oder eine Veranstaltung, ist das auch immer so, dass es eben auch für Rollstuhlfahrer geeignet ist, dass es auch für Menschen geeignet ist, die vielleicht Deutsch nicht als Muttersprache haben. Das macht es viel einfacher, wenn man sagt, ich hätte gerne Expertise in einem bestimmten Bereich, diese Leute einzuladen. Was mir persönlich besonders wichtig ist, wenn ich um Expertise bitte, ist, dass es auch eine inhaltliche Ausgewogenheit gibt. Also natürlich laden wir keine Nazis ein, für uns zu sprechen oder im Namen der Akademie zu sprechen, aber wir versuchen schon, auch wenn es um Themen geht, die jetzt nah an der Fankultur sind, auch mal die Polizei zu Wort kommen zu lassen oder jemanden vom Ordnungsdienst zu Wort kommen zu lassen, um zu sagen, wir sind diejenigen, die auf neutralem Boden versuchen, Themen zu bespielen, die vielleicht nicht jeder kann, der einen bestimmten thematisch oder ich sage jetzt auch mal weltanschaulich geprägten Hintergrund hat. Das heißt für mich eben auch, Expertise ist manchmal auch nicht die Vertretung meiner Meinung oder Ansicht oder Grundansicht, sondern auch das, ja, das mal reinschauen in ganz andere Ecken der Fußballwelt und der Fußballkultur.
Ja, also ich glaube, was Sie am Anfang noch mal quasi zusammengefasst hat, was wir ja schon die ganze Zeit gesagt haben, ist nämlich dieses, es kommt drauf an, in was für einem genauen Teilgebiet man sich irgendwie bewegt. Aber was ich tatsächlich extrem spannend finde, ist nochmal dieses Schildern der Herausforderungen, wenn man tatsächlich beruflich damit arbeitet, Experten und Expertinnen zusammenzustellen, in, sei es jetzt bei ihr in einer Jury oder für ein Panel oder was weiß ich, auf was man da alles achtet, weil es eben nicht reicht, da irgendwie 5 Fußball-ExpertInnen auf ein Panel zu setzen, sondern dass man irgendwie noch ganz viele andere Kategorien hat, die man irgendwie braucht und dass die Expertise nie nur das einzige Kriterium sein kann.
Ich finde das ganz gut, mit der Ausgewogenheit, und ich weiß, dass das schwer ist, und es ist auch längst noch nicht, es ist ja gesellschaftlich auch überhaupt noch nicht üblich, also ist ja eher noch innovativ, wenn man das macht, also ich finde das ziemlich, weil ich finde, dadurch können sich halt verschiedene Sachen besser ergänzen und man kriegt eben ein vielfältigeres Gesamtbild dann am Ende, also ein vielfältigeres Ergebnis. Mhm. Aber es ist immer noch nicht, also meiner Meinung nach immer noch nicht Standard. Ich meine, man muss sich ja nur die DFB-Spitze angucken und dann sieht man ja, wie divers das ist, beziehungsweise nicht.
Unbedingt.
Eigenes Thema.
Ja, wir haben jetzt schon ziemlich viel darüber geredet, was braucht man, um Expertin zu sein? Was braucht man, um von außen als solche wahrgenommen zu werden? Und jetzt wollen wir noch mal so ein bisschen darüber reden, was es auch braucht, um sich selbst als Experte, Expertin zu sehen. Denn ich glaube, das ist auch schon durchgekommen, dass es vielleicht das Schwerste in dem ganzen Themenfeld. Und Ellen, du hast da ein bisschen was rausgesucht. Da gibt's ja auch einen Fachbegriff für und für dieses ganze Phänomen, sich selbst als Expertin nicht anzuerkennen. Magst du da noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen?
Ja, also ich habe das immer mal wieder gehört, aber ich war immer zu faul nachzugucken, was es ist, und hatte immer nur so eine gewisse Ahnung, was es sein könnte. Das nennt sich das Impostor-Syndrom, und auf Deutsch wird das auch häufiger Hochstapler-Syndrom genannt, was ich ein bisschen komisch finde. Mhm. Dieses Syndrom, das wurde 1978 von 2 Psychologinnen, von 2 US-amerikanischen Psychologinnen, glaube ich, Pauline Clance und Susan Imes, in einer Studie untersucht, und die haben das eben beschrieben als, also Menschen, die glauben, trotz nachweislich hoher Leistungen nicht intelligent, fähig oder kreativ zu sein. Und das ist dann eben dieses Syndrom, wenn Menschen halt ihre eigenen Leistungen nicht anerkennen, selber nicht anerkennen für sich. Also diese Menschen erbringen hohe Leistungen in, weiß nicht, kreative Leistungen, akademische Leistungen, berufliche Leistungen und sind trotzdem selber davon überzeugt, dass sie nicht intelligent sind, dass sie das eigentlich überhaupt gar nicht können. Und wenn andere Leute ihnen sagen, wie toll sie sind und dass sie etwas gut machen, dann fühlen sie sich selber eben als, also dass sie anderen Leuten etwas vormachen. Ich glaube, da kommt dann auch dieses Hochstapler, das ist damit gemeint. Also sie spielen sich sozusagen, sie fühlen sich, dass sie sich selber etwas vorspielen, weil eigentlich war das ja nur Glück. Also weiß ich nicht, die haben jetzt eine gute Note irgendwo bekommen, und das kann ja nicht die eigene Superleistung gewesen sein, das ist ja einfach nur Zufall. Ja, es wurde ursprünglich angenommen, dass das, oder es wurde halt beobachtet, ich glaube, deswegen sind die auf die Idee gekommen, das dann auch von der Studie zu untersuchen, dass erfolgreiche Frauen, ich meine 1978, dass sie eben ihre Leistungen sehr runterspielen oder dass eben nicht, damit nicht umgehen können. Und es ist aber, also es wurde angenommen, dass es Frauen betrifft, aber eine Reihe von Studien belegt, dass Frauen und Männer etwa in gleicher Zahl davon betroffen sind. Und es wird trotzdem angenommen, dass zum Beispiel Minderheiten häufiger an diesem Impostor-Syndrom leiden, weil sie eben aufgrund mangelnder gesellschaftlicher Repräsentation sich eh schon als Außenseiter fühlen und ihre Stimmen seltener gehört werden oder eben runtergemacht werden. Und dass sie dann eben ihre eigenen Leistungen, dass sie dem Ganzen dann nicht mehr trauen, weil sie einfach so schon aufgewachsen sind, dass immer alles hinterfragt wurde und nichts ernst genommen wurde.
Ich finde das extrem relevant für das Thema, was wir hier besprechen, weil selbst wenn die Studien sagen, okay, vielleicht ist es allgemein bei Männern und Frauen ziemlich gleich verteilt, sagen sie ja gleichzeitig, bei Minderheiten taucht es zumindest ziemlich wahrscheinlich häufiger auf. Und ich glaube, gerade wenn wir uns im Themengebiet Fußball befinden, dann kann man da vielleicht von diesem Minderheiteneffekt auch in Bezug auf Frauen, also auf Geschlecht ausgehen. Weil es ist ja nochmal was anderes, ob ich allgemein von einem darüber nachdenke, ob es ein Gendergefälle beim Imposter-Syndrom gibt oder ob ich bei einem Thema darüber nachdenke, was ganz spezifisch männlich konnotiert ist, in Anführungsstrichen. Und dass es eben deshalb Frauen auch oft in diesem Thema schwerer fällt, als Fußballexperte, Expertin wahrgenommen zu werden. Bevor wir darüber vielleicht nochmal weiter in die Diskussion einsteigen, haben wir dazu auch Max befragt, den Macher und Moderator vom Rasenfunk, der ja auch immer wieder Frauen anfragt für seine Sendung und so ein bisschen von seinen Erfahrungen berichtet, was da so passiert.
Wir laden in den Rasenfunk häufig Frauen ein und ihr habt mir dazu einige Fragen geschickt. Was das alles auf sich hat und was so unsere Meinung zu gewissen Fragen sind, die möchte ich gerne an der Stelle beantworten. Zum einen gibt es eine Reihe von Problemen, die damit einhergehen, dass man eben nach Frauen im Fußball sucht und ihnen eine Stimme verleihen möchte. Das eine ist der noch etwas schmerzhafte Fakt, dass es zumindest meiner Wahrnehmung nach immer noch weniger Frauen gibt, die sich für den Fußball so interessieren, dass sie auch als Gäste für einen sehr ausführlichen Fußball-Podcast in Frage kommen, gibt als Männer. Das ist jetzt zumindest meine persönliche Erfahrung aus den jetzt inzwischen über 5 Jahren Rasenfunk. Das heißt, wenn man im besten Fall eine 50-50 Verteilung haben wollen würde an weiblichen und männlichen Gästen, dann muss man entweder die Frauen, die man kennt, häufiger dran nehmen und es besteht eben einfach ein Ungleichgewicht. Und das kommt auch schon daher allein, dass ich ein Typ bin. Also das ist so zumindest eine meiner Erfahrungen. Es gibt immer noch weniger Frauen, die sich zumindest nach außen hin sichtbar so für den Fußball interessieren, dass sie auch auf so etwas Lust haben könnten, und führt dann zu dem etwas merkwürdigen Gefühl bei mir manchmal, dass ich fast das Gefühl habe, Frauen hinterher zu recherchieren, einfach wenn mir jemand auf Twitter durch die Timeline läuft, dann gucke ich gleich, okay, könnte das ein potenzieller Gast sein, und das tue ich bei Frauen viel häufiger als bei Männern, ehrlich gesagt, und das fühlt sich komisch an, ich glaube aber, es kommt, glaube ich, einfach aus diesem Wunsch eben, möglichst viele Frauen im Rasenfunk zu haben. Warum, das werde ich auch noch beantworten. Und dann ist es so, und das ist ein ganz interessantes Phänomen, habe ich schon an vielen Stellen auch schon geäußert, dass man bei weiblichen Gästen eine deutlich höhere Absagequote bei den Anfragen hat. Also während es bei Männern häufig sogar so ist, dass die sich bewerben, also ich wollte nicht wissen, wie viele gerade Instagram-Nachrichten ich schon bekommen habe von Männern, die gesagt haben, hey, ich kenne mich super im Fußball aus, ich hätte mal Lust, bei dir im Rasenfunk mitzumachen. Und wenn ich dann zurückgefragt habe, kann ich denn irgendwo mal was von dir hören, was von dir lesen, was hast du für, bist du Journalist, wer bist du? Dann kam wirklich häufig zurück, nee, ich bin einfach nur ein Dude, ich mache eine Ausbildung zu so und so viel, aber ich rede mit meinen Kumpels ganz genauso über Fußball wie du mit deinen Gästen, ehrlich. Und das kann sogar sein, ich will jetzt nicht sagen, dass die keine Berechtigung hätten, Gäste zu sein, aber es ist für mich natürlich schwierig, so jemanden einzuladen. Und das ist jetzt tatsächlich ein genuin männliches Ding, das hatte ich bisher nur bei Männern, die sich quasi selbst angeboten haben für den Rasenfunk, und bei den Frauen, die ich einlade in den Rasenfunk, gibt es wesentlich häufiger Absagen und vor allem ganz oft mit dem Argument, viele kennen sich ja bei dem Verein, dem ihr Herz gehört, sehr gut aus und beim Rest halt, naja, so wie man sich halt so auskennt. Und das ist tatsächlich häufig der Kicker für viele Frauen, die ich angefragt habe für den Rasenfunk. Sorry, das war jetzt eine missverständliche Formulierung, aber das wird jetzt One-Take. Ich werde jetzt hier nichts schneiden, auch wenn auf die Gefahr hin, hier mich unklar auszudrücken. Und zwar, dass dann meistens die Rückmeldung kommt, ich kenne mich bei meinem Verein aus, aber mir wäre nicht wohl dabei, mich auch über andere Vereine zu äußern. Und das ist was, damit haben meiner Erfahrung nach Männer weniger Probleme und deshalb bekommt man mehr Absagen von Frauen. Zeigt sich übrigens daran, dass im Rasenfunk Royal, also in dem Rasenfunk-Teil, in dem wir pro Verein einen Gast hatten, da gab es schon mal die Konstellation einmal 9 Frauen, 9 Männer für die 18 Bundesliga-Vereine. Da hat das dann geklappt. Aber für die Sendung ist die Quote leider noch viel schlechter. Und das führt dann zu einem weiteren Problem, weil ich um diese höhere Absagequote weiß, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich die Anfragen an Frauen auch anders formulieren will. Nicht muss, sondern ich möchte das, denn ich will ja die Zusage haben und ich möchte vor allem viele Ängste nehmen und ich möchte auch klar machen, dass ich mir auch gewisse Fragestellungen, die man vielleicht als potenzieller Gast hat, wenn man so eine Anfrage bekommt, auch bewusst bin. Und das ist aber irgendwie ein ganz heikles Thema in dem Sinne, dass man da den richtigen Ton treffen muss. Also ich lade ja niemanden ein, weil er eine Frau ist. Das ist, wäre ja völliger Quatsch. Ich lade immer die Leute ein, bei denen ich einfach glaube, es wäre interessant, mit ihnen über Fußball zu reden. Ich habe aber das Gefühl oder in der Praxis halt auch schon so erlebt, dass ich die Frauen ein bisschen mehr dazu stupsen muss, sich das zu trauen. Und gleichzeitig ist das ja so bescheuert, weil so könnte ich das ja nie formulieren, weil dann hört sich das ja wieder so an, als würde ich das denen gar nicht zutrauen. Und dann, also bei Anfragen an weibliche Gäste überlege ich immer sehr, wie ich das jetzt formulieren kann, dass ich mich einfach sehr freuen würde wegen der Expertise, dass ich mich dann noch ein ganz kleines bisschen mehr freuen würde, weil ich dann noch eine weibliche Stimme hätte und dass das aber auf gar keinen Fall der Grund ist, warum ich angefragt habe. Und das ist ein schmaler Grat, bei dem auch, glaube ich, es ein klares, also da kann es Missverständnisse geben zwischen Sender und Empfängerin in dem Fall dann. Und wenn ich mal zwischen Tour und Angel eine Anfrage rausschicke, wer weiß, vielleicht ist da auch schon mal was falsch angekommen. Vielleicht hat da jemand mal sich in seiner Kompetenz nicht wirklich gewürdigt gefühlt und hat gedacht, naja, nur weil ich jetzt eine Frau bin, wurde ich eingeladen. Ich hoffe nicht, aber das kommt eben einfach, weil man eine höhere Absagenquote bei Frauen hat und deshalb auch, also irgendwie, ich möchte dagegen immer so ein bisschen angehen, weil ich finde es schade einfach, formuliere ich die Anfragen dann noch viel genauer. Und hoffe, dass das dann funktioniert. Das sind so ein paar Probleme, aber viel größer als die Probleme, Frauen hinters Mikro zu bekommen, vors Mikro zu bekommen zum Thema Fußball, sind die Bereicherungen, die sich daraus ergeben, wenn man genau das schafft. Zum einen ganz simpel, die Sendungen werden hörbarer. Also das könnte man sogar rein psychologisch argumentieren. Es wertet jede Sendung auf, viele Sprecherwechsel zu haben und der Sprecherwechsel von einem Mann zu einer Frau, zu einem Mann zu einer Frau, das hilft Hörerinnen und Hörern am Ball zu bleiben. Das ist wissenschaftlich erforscht, aber jetzt auch mal jenseits von solchen ja, Formatfragen, das ist jetzt ja wirklich nicht das Wichtige, finde ich, dass Frauenstimmen im Rasenfunk zumindest meiner Ansicht nach, normal werden zum Fußball. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass wir das am Anfang im Grunde bei jedem weiblichen Gast hatten, dass es auf den Feedback-Kanälen, die ja immer sehr relativ positiv sind beim Rasenfunk, auch auf YouTube, auch auf Instagram, also auch auf etwas verschiedenen Plattformen, auch auf Facebook, da wurde das am Anfang, und damit meine ich jetzt vor, ich würde sagen, 3, 4 Jahren noch, wurde das häufiger thematisiert, dass eben eine Frau zu Gast war. Häufig im positiven Sinn, aber es wurde immer noch thematisiert, was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade fand. Und das interessante Phänomen ist, das passiert jetzt gar nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, wann ich den letzten Kommentar gelesen habe, der irgendwie, ohne, es müssen nicht negative Kommentare gewesen sein, sondern der irgendwie den Faktor erwähnt hätte, dass hier jetzt eine Frau gesprochen hat. Ich glaube, das war bei der Frauen-WM, glaube ich. Da hatte ich auch einmal dann einen kritischen Kommentar. Aber das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Und das finde ich wunderbar. Genau so soll es sein. Also, dass es wirklich auch gar nicht mehr auffällt. Ich hatte auch schon Sendungen nur mit Frauen, habe das auch extra nicht angesprochen innerhalb der Sendung. Und da gab es auch dann gar kein Feedback drauf. Irgendwann ist es mal einem aufgefallen oder einer, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und dann auf einmal haben Leute geschrieben, ach ja, stimmt, richtig, das ist ja super. Und genau so soll es ja sein. Das ist super. Und das ist dann ein weiterer, führt mich zu einem weiteren Punkt. Ich finde in dem Sinne, ohne, also ich will den Rasenfunk jetzt nicht überhöhen und ich hoffe, ich tue es jetzt damit auch nicht. Aber ich finde oder ich hoffe, dass das schon auch ein Signal ist. Und zwar jetzt nicht in dem Sinne ein Signal, es gibt Frauen, die sich für Fußball interessieren. Das ist Quatsch, das muss jeder wissen. Sondern es ist ein Signal dafür, dass es zum einen so ist, dass die Probleme viel geringer sind als das, was man dafür bekommt. Man bekommt einfach tolle Gäste und das bereichert die Sendungen um ganz eigene Faktoren. Und zum anderen weil ich finde, so sollte es sein, wenn man im modernen, also im Jahr 2019 über Fußball spricht, dann müssen doch Frauen da eine Rolle spielen. Und ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass es eine genuin weibliche Perspektive auf den Fußball gibt. Da bin ich auch sehr gespannt, wie ihr das mal seht, wenn ihr Früff ein paar Jahre länger gemacht habt oder ein paar Folgen länger, wird es hier nicht gleich so viel Druck machen. Wobei ein paar Jahre wären schon schön, ne? Weil ihr ja auch die weibliche Perspektive auf den Fußball zeigen wollt. Ich glaube ehrlich gesagt, es gibt einfach nur 1000 verschiedene Perspektiven auf Fußball und die würde ich persönlich jetzt nicht nach Geschlechtern trennen, zumindest meiner jetzigen Erfahrung nach. Also darum geht es mir nicht, sondern es geht einfach nur darum, dass in der gängigen Berichterstattung einfach noch Männer so dominant sind, also so grotesk dominant, dass ich es schön finde, im Rahmen der Möglichkeiten, immer noch nicht gut genug, aber wir versuchen unser Bestes im Rasenfunk, Frauen eine feste Rolle zu geben in diesem ganzen Medium, auch wenn da immer noch die Männer dominieren, aber Frauen finden statt. Und dass das geht und dass das normal ist und dass man dafür jetzt auch nicht irgendwie in den Zaubertrank gefallen sein muss. Und ich finde das insofern einfach wichtig, weil ich hoffe, dass das auch den Reflex auslöst, wenn es mal wieder eine Diskussionsrunde rund um Fußball gibt, in der nur Männer sitzen, dass man dann noch ein bisschen schlechter sagen kann von Seiten der veranstaltenden Sender oder der Veranstalter generell, ja, wir haben keine Frau gefunden oder es gibt keine Frau dazu. Ich glaube, das kann man nicht mehr so sagen. Das stimmt einfach nicht. Und das beweisen dann eben Formate wie eures natürlich noch viel mehr als der Rasenfunk, aber der Rasenfunk im Kleinen dann vielleicht auch, dass das halt einfach, wenn man das so sagt, dass das Quatsch ist. Es gibt genügend Frauen, die man fragen kann, es gibt genügend Frauen, die Ahnung haben, es gibt genügend Frauen, die sehr, sehr gerne und sehr rhetorisch begabt über Fußball sprechen. Warum sehe ich die nirgends? Warum sehe ich die nicht im Fernsehen? Außer es sind mal irgendwelche Ex-Nationalspielerinnen. Warum sehe ich die, höre ich die auch immer noch viel seltener im Radio, wobei da die Quote schon ein bisschen besser ist? Diese Frage, finde ich, wird noch lauter, wenn es einfach mehr solche Beispiele gibt, in denen es ganz normal ist, dass auch Frauen zu Gast sind. Das ist so zumindest meine Hoffnung, auch in der Hoffnung, dass ich da jetzt nichts irgendwie überbewerte. Und dann hattet ihr noch gefragt, warum es uns wichtig ist, dass wir in unserem Format weibliche Stimmen und allgemein vielfältige Stimmen hören wollen. Ja, ich finde einfach, dass halt die Diskussion über Fußball, es gibt im Fußball ganz, ganz selten die eine Wahrheit. Es gibt immer nur ganz, ganz verschiedene Sichtweisen auf den Fußball. Und da glaube ich jetzt nicht, dass wir dann da eine weibliche Sichtweise haben, sondern sind da einfach interessante Expertinnen, die wir haben. Ich möchte halt wissen, was die da so sagen. Und die bereichern ja mich und dann ja auch die Sendung, also mich als Moderator jetzt in dem Fall und dann ja auch die Sendung einfach über ihre Meinung. Und ich wäre ja bescheuert, wenn ich auf gute Gäste verzichten würde. Ich glaube, das fasst es jetzt so grob zusammen. Ich hoffe, mir ist jetzt nichts Wichtiges untergegangen. Ich freue mich sehr darauf, die Folge zu hören. Danke, dass ihr auch uns hier irgendwie indirekt mit eingebunden habt. Ciao.
Ja, danke, Max. Das war jetzt ein sehr langer Kommentar, der viel angerissen hat von dem, was ich mal mit die Gender-Komponente am ExpertInnen-Sein übertiteln würde. Ja, was würdet ihr gern kommentieren? Was ist euch aufgefallen?
Also, ich habe mich ja in vielen Dingen auch irgendwie wiedergesehen.
Total.
Aber es hat auch verschiedene Gründe. Also ich habe auch einmal abgesagt, aber es hat einfach dieser Zeitpunkt, es hätte einfach nicht gepasst. Ich war psychisch sehr belastet durch meinen alten Job und ich hatte überhaupt nicht die Energie, mich auf so eine Sendung vorzubereiten. Geschweige denn hatte ich die Energie, über mehrere Monate nicht wirklich die Bundesliga zu verfolgen. Und dann finde ich, das hat auch was mit Expertise zu tun, dass ich für mich sage, okay, ich habe aktuell nicht diesen Stand, um für mich eine qualitativ hochwertige Sendung halt zu gestalten. Ja, mhm. Aber es stimmt schon, dass wenn ich in einem Podcast eingeladen werde, ich mir einen Unmengen Stress mache. Erstmal denke, mein erster Gedanke ist so, ich reiche doch gar nicht aus. Mich dann darauf vorbereite und dann wird es langsam weniger. Ja, aber ich habe mich doch in vielen Dingen wiedergesehen. Und wo ich ihm klar zustimme, ist, dass es ja im Jahre 2019 irgendwie schade ist, dass es nicht selbstverständlich ist, auch eine Frau einzuladen. Mhm. In vielen, also im Fernsehen, im Radio und so weiter. Mhm.
Was es vielleicht anderen Frauen leichter machen würde, auch zu sehen, dass sie Expertin sein können. Ja. Was du gleich am Anfang gesagt hast, da würde ich auch gerne nochmal die Perspektive von ein paar Frauen bei uns aus dem Team einbringen. Die sagten, ihnen wäre das auch noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass so der Aufbau und das Ausüben der eigenen Expertise auch oft in Konkurrenz mit anderen Verpflichtungen steht, die man so hat. Also Stichwort Care-Arbeit. Frauen mit Kindern, sei es in Beziehungen mit den Vätern der oder den anderen Eltern der Kinder oder nicht, haben oft noch mal mehr Konkurrenzveranstaltungen, auf denen sie tanzen müssen, bis irgendwann in der Prioritätenliste die Teilnahme an einem Fußballpodcast stattfindet. Also, dass auch da die Gender-Komponente einfließen kann, weil es, das sagen ja auch alle Studien, immer noch so ist, dass Frauen einen viel größeren Teil der Care-Arbeit leisten im Schnitt in den Beziehungen mit Kindern. Ja, und dass das eben auch ein wichtiges Ding sein kann. Das natürlich nicht heißt, dass das in jeder Beziehung so ist, aber die Studien sagen, im Schnitt ist es halt so. Und dass auch da eben, also sei es das Teilnehmen an so einer Sendung, aber es kann ja auch sein, dass man einfach ja, viele Monate über überhaupt nicht so richtig Zeit hat, Fußball zu verfolgen, weil man samstags irgendwie mit dem Kind auf dem Spielplatz unterwegs ist und nicht Fußball gucken kann oder was weiß ich, dass das eben auch so Sachen sind, die da mit reinspielen.
Ja, also oder auch die Terminwahl von zum Beispiel einer Veranstaltung. Ich habe das jetzt im beruflichen Umfeld. Wir haben jetzt eine Veranstaltung am 6.12., wo ich mir denke, ja super, die ganzen Mütter können nicht dabei sein, weil 6.12. Nikolaus, da hat man eine Veranstaltung mit den Kindern. Und so ist es ja auch mit anderen Veranstaltungen, die wir ja zum Beispiel bei uns im Friff hier auch mitgekriegt haben, die einfach an komischen Daten, wo man hätte wissen können, dass da viele Mütter leider nicht können, weil es was mit irgendwelche Aktionen mit den Kindern halt.
Ja, so. In diesem Fall war es ein St. Martins Umzug, also dass es am 11.11. sozusagen war.
Ja, wobei ich verstehe, dass das Argument ist ja, also ich meine, wenn man irgendwas Experte sein möchte oder eine Expertise hat, dann muss man natürlich oft viel Zeit für investieren. Das ist natürlich schwierig, wenn man die Care-Arbeit noch zusätzlich hätte. Ich meine, das ist ja auch, wenn man einen normalen Job hat und so weiter, in der Zeit, wo ich arbeite, kann ich ja auch mich nicht um Frauenfußball kümmern oder um irgendwas anderes, sondern dann fällt es mir, dann habe ich die Zeit halt für was anderes verbraucht. Und mit Kindern ist es natürlich noch schwieriger wahrscheinlich, irgendwie sich da reinzufinden, wirklich alles zu gucken und alles zu und versuchen, möglichst viel zu lesen. Und dann ist natürlich irgendwann auch so ein bisschen es ist schwieriger, da reinzukommen so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, bei Männern weniger, weil irgendwie man hört halt seltener, dass Männer sagen, da ist aber das Nikolausfest oder der Martinsumzug oder möchte gerne, dass die Kinder irgendwie was, also gibt's natürlich jetzt auch und häufiger, weil man hört es halt seltener, die sagen das dann auch vielleicht nicht, keine Ahnung, aber die haben das Problem dann offenkundig ja nicht oder seltener einfach.
Genau. Ich glaube, wir wollen hier nicht dem einzelnen Hörer, der das auch als Mann erlebt, absprechen, diese Erfahrung zu machen. Aber die Sache, dass es einfach ein strukturelles Ding ist, dass das ganz besonders oft Mütter trifft, auch im Feld Expertise, die ist, glaube ich, was die Studien so angeht, nicht abzustreiten. Aber wenn wir jetzt nochmal auf diese Gender-Komponente aus einem anderen Blickfeld gucken, Nicole hat es ganz am Anfang mal angesprochen, nämlich, dass man als Frau sehr viel schneller als Expertin für Frauenfußball wahrgenommen wird als für Männerfußball und dass man dafür auch gar nicht so viel tun muss, um überhaupt als solche gesehen zu werden, sondern dass es vielmehr, man sagt, ich interessiere mich für Fußball, ach, für Frauenfußball, dass solche Antworten oft auch da ganz üblich sind. Vielleicht auch gerade an unsere beiden Frauenfußball-Expertinnen. Wie geht es euch mit diesem Thema?
Willst du damit behaupten, wir tun nichts damit?
Nein, überhaupt nicht. Da bin ich die Letzte, die das tut, Jule.
Wir sind als Frauenfußball-Expertinnen geboren. Jede Frau ist das.
Naja, das ist ja das, was am Anfang kam, ne? Das ist halt eine Nische noch, ne? Also das ist natürlich die Anzahl der Menschen, die sich mit Frauenfußball befassen, ist nicht so hoch, einfach wie im Männerfußball und dadurch ist man natürlich, wenn man jetzt irgendwie in der Lage ist, die alle 12 Vereine der Bundesliga zu nennen, und mit der ungefähren Position ist man schon relativ exklusiv, hätte ich jetzt fast gesagt. Also ich war mal neulich in irgendeinem Podcast, das war auch ganz lustig, und da haben wir uns mit die WM unterhalten, dann hat man sich auch ganz kurz über die Liga, und dann haben die das auch tatsächlich vorgelesen, so aus dem Internet. Und, das wäre denen wahrscheinlich jetzt in der Männerbundesliga nicht passiert, dass die gesagt haben, oh, wer ist denn da nochmal? Scheiße, Bayern, glaube ich. Das heißt, das Interesse an Frauenfußball ist ja beim meisten so gering, dass man schon mit wenig Wissen irgendwie glänzen kann.
Ich finde, das ist so ein bisschen zweischneidig, weil es ist ja Fußball, es ist ja dieselbe Sportart. Das heißt, wenn man jetzt Leute als Frauenfußball-Expertin bezeichnet, dann schwingt da ganz oft mit, ja, aber nur Frauenfußball, aber nicht Fußball, nicht Männerfußball. Das ist ja, also immer dieses, das ist halt immer noch gesellschaftlich so in Deutschland, allein schon sprachlich wird das ja dargestellt, dass es zwei verschiedene Sachen sind, was sie ja eigentlich nicht sind, weil es dieselbe Sportart ist. Und ich würde auch sagen, dass in ganz vielen, also jetzt im Frauenfußball ist es halt teilweise auch schwerer, an Informationen ranzukommen, wenn man Sachen recherchiert. Also ich habe teilweise letzte Saison Spielberichte gemacht, und es war halt sau schwer, bei manchen Vereinen an irgendwelche Informationen ranzukommen. Und das würde ich dann, im Männerfußball kriegst du es halt, da reichen 3 Klicks und dann hast du deine Grundinformationen, die du brauchst. Also da ging es dann meistens darum, wer hat welche Trikotnummer oder irgendwas. Also ich weiß nicht, ich würde sagen, wir haben es ja selber auch gemerkt im Vorfeld und während der WM dieses Jahr, dass wir als Podcast sehr angefragt worden sind. Und da ging es dann ja auch eher darum, ach ja, das sind Frauen, und die, also es ging nicht immer darum, aber ich glaube, das sprang oft mit. So, das sind Frauen, die, okay, die schreiben jetzt auf Twitter oder in sozialen Medien auch über die WM. Und deswegen haben die jetzt alle voll die Ahnung, und wir fragen die jetzt einfach mal alle. Und da finde ich es dann zum Beispiel wieder schade jetzt, dass dann die Leute, die sich da wirklich schon länger mit beschäftigen, die aber nicht diese Reichweite haben, wie wir sie jetzt haben, allein durch unsere, ich weiß nicht, durch unsere Masse an Leuten, die wir jetzt eben sind oder wie auch immer, weil die Leute, die weniger Reichweite haben, sich aber schon viel, viel länger damit beschäftigen, dass die halt untergehen.
Ja, voll. Und also gerade dieses, da reden halt Frauen über Fußball, dann kennen die sich bestimmt auch mit Frauenfußball aus. Jetzt sei mal dahingestellt, dass es tatsächlich bei uns Leute gibt, die sich mit Frauenfußball auskennen. Aber diese natürliche, also vermeintlich natürliche Verbindung anzunehmen, das ist halt so ein bisschen das Schwierige, sag ich mal, euphemistisch, wenn wir über das Ganze reden.
Ich weiß auch nicht, ob das in anderen Bereichen stattfinden würde. Also wenn man jetzt eine Person hat, deren Eltern, keine Ahnung, in der Türkei geboren worden sind oder so, dass die dann ständig zu türkischem Fußball befragt werden oder als Expertin oder Experte für türkischen Fußball angesehen werden und das vielleicht gar nicht verfolgen oder wie auch immer. Also das ist, da weiß ich nicht. Also das würde mich interessieren, ob das da auch so ist. Und es kommt ja auch immer drauf an. Ich meine, wenn man privat mal nachfragt oder wenn man mal fragt, ach, verfolgst du das eigentlich? Aber das ist ja gar nicht, es wird ja einfach davon ausgegangen, dass es so ist. Und das stört uns ja.
Ja, aber ich bin ja keine Frauenfußball-Expertin, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich mich damit ja auch intensiv beschäftige. Genau. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich gucke nur Borussia, dann wäre ich hier, könnte ich auch mitreden sozusagen. Ich meine, ich bin dann, wenn ich über Frauenfußball rede, die Einzige, die da irgendwie eine halbwegs richtige Ahnung hat, jetzt bei der Arbeit zum Beispiel. Ne? Also da würden die Leute halt nicht sagen können, wer spielt denn in der zweiten Liga irgendwie ungefähr.
Yeah. It's exactly the
thing. Du wirst ja auch nicht gefragt, so, oh ja, du wohnst in Dortmund, also gehen die Leute automatisch davon aus, dass du Dortmund-Fan bist oder dass du dich mit dem Verein dann auskennst. Das passiert ja eigentlich auch nicht.
Nee, aber ich werde ja auch nicht angefragt, weil ich eine Frau bin, weil ich ja irgendwie permanent über Frauenfußball rede. Ja,
das ist doch wieder gut. Das ist doch super.
Ja, also da hat noch nie jemand gesagt, du bist eine Frauenfußball-Expertin, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich natürlich permanent von rede. Irgendwie Poster in meinem Büro habe und so weiter und so fort. Also ich mache das ja auch öffentlich.
Ja, sehr schön. Das ist ja quasi der Idealzustand, auf den wir hinwirken wollen. Ich würde jetzt quasi nochmal das Ganze nutzen wollen. Wir haben das jetzt schon in vielen Punkten angeschnitten und Max hat es auch am Ende von seinem Kommentar nochmal ganz deutlich gemacht. Dieses, warum ist uns denn jetzt eigentlich wichtig, dass Expertise nicht so einseitig funktioniert, sondern dass es da eine Vielfalt gibt, dass wir, wenn wir ein Gremium mit ExpertInnen besetzen, dass da nicht nur Männer, nicht nur weiße Personen, nicht nur, Leute, die selber Fußball spielen können oder so hinsetzen, sondern dass es eben eine Vielfalt der Expertise gibt. Was gibt das der Diskussion? Was würdet ihr da sagen?
Also ich finde, dass so eine Vielfältigkeit sollte einfach selbstverständlich sein. Man merkt es ja oft, wenn Diskussionen, wo eine Vielfältigkeit dabei ist, ja kritisiert werden, dass diese Kritik auf einem ganz anderen Niveau ist. Also gerade Frauen, wenn eine Frau kritisiert wird, wird oft auch das Äußerliche mit eingebunden oder ganz andere Themen. Und ich glaube, da fehlt einfach diese Selbstverständlichkeit.
Mhm. Ja, ich finde das. Also was ich habe das auch neulich mal geschrieben zum Thema Rugby oder Football. Ich finde das jetzt auch gut, wenn man so eine Identifikationsfigur hat irgendwie in so einem Kreis. Ich finde es zum Beispiel auch schade, dass es kaum Kommentatorinnen gibt. Irgendwie, ich möchte auch gerne mal eine Frau hören. Und da fühle ich mich dann irgendwie mehr mit verbunden. Und das geht ja auch für alle Sachen irgendwie. Ich möchte auch gerne mal Filme gucken mit Lesben. Und so möchte ich natürlich auch mal Filme mit Frauen oder ne, möchte mich ja auch mit denen verbunden fühlen. Und so geht es ja mit Sicherheit auch People of Color, dass sie vielleicht auch mal sehen möchten, wir sind auch vertreten überall. Und die haben ja auch manchmal eine andere Sichtweise, eine andere Meinung. Und die kann ja dann auch wertvoll sein oder wertvoller vielleicht, auch wenn da nur 10 weiße Herren sitzen.
Ja. Ich finde, das hat auch was mit Repräsentation zu tun. Also das ist, ich mache ja auch Filmpodcasts und da ist das auch so ein Thema, auf das ich irgendwie viel gucke. Und wenn ich mir jetzt angucke, irgendwie Fußball ist eine Sportart, die wird einfach sehr viel von People of Color gespielt. Es ist eine Sportart, die wird auch viel von Frauen gespielt. Und wenn dann, sobald wir auf die Expertinnen-Ebene gehen, diese Gruppen irgendwie nicht mehr vorkommen, dann stimmt da auch irgendwas mit der Repräsentation nicht. Weil ich bin doch irgendwie davon überzeugt, dass da auch noch mal Dinge dann aufkommen, die ich als weiße Person vielleicht nicht gesehen hätte. Und da geht's jetzt vielleicht nicht darum, welches taktische Verschieben da zu Tor XY geführt hat. Aber keine Ahnung, jemand, der zum Beispiel in einem anderen Land Fußball sozialisiert wurde, der bringt vielleicht eine ganz andere taktisch-kulturelle Perspektive auf Fußball mit, weil in seinem Land ganz andere Taktiksysteme gespielt wurden und gelehrt wurden zu der Zeit und kann vielleicht noch mal ganz andere Sicht auf Sachen darstellen oder so. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie ich wirklich daran glaube, dass das die Diskussion bereichert, weil es unterschiedliche Perspektiven gibt und sie umso unterschiedlicher werden, je vielfältiger ich das ExpertInnen-Gremium besetze, so.
Ja, genau. Und diese Sozialisierung ist auch sowas, wir hatten das, glaube ich, mal in einem von unseren ersten Podcasts, dass Frauen brauchen erstmal, also eine gewisse Anerkennung, müssen sich Respekt verschaffen, um halt quasi wahrgenommen zu werden oder zumindest haben wir das Gefühl, dass wir das eben brauchen, während Männer, sag ich mal, ganz flapsig, sagt, ich gucke Fußball und dann hat er Ahnung von Fußball. Währenddessen bei einer Frau muss man halt sagen, ja, aber ich kann abseits erklären und ich kann den Unterschied davon sehen oder weiß darüber. Also wir müssen uns immer erstmal erklären oder zumindest haben wir das Bedürfnis eben, uns zu erklären, weil halt wir von klein auf immer mal wieder halt dann so einen Kommentar von der Seite bekommen haben, der uns halt nur nach diesem Satz, ich interessiere mich für Fußball, dazu genötigt hat, sage ich jetzt mal, uns eben zu erklären. Mhm. Und das dauert halt mitunter eben länger. Also wir müssen erstmal, also Respekt und Anerkennung verschafft man sich halt vor allem, indem man halt was weiß. Also indem man halt in der Nische oder wie auch immer oder über seinen Verein eben viel weiß und sagen kann, ich habe davon Ahnung. Und interessant finde ich, dass dann immer mal wieder, nicht immer, aber dadurch die Sichtbarkeit umso stärker wird. Ich sage jetzt mal, das ist wie auf einem Foto und sei es jetzt eben von dem DFB oder ein riesengroßes Gremium ist mit zig Männern und ich glaube ein oder zwei Frauen sind dabei. Diese Frauen fallen tatsächlich dann ins Auge. Zumindest geht's mir so eben. Aber es braucht halt immer diesen Anlauf, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also dieses sichtbare Machen dauert letztendlich länger. Mhm. Und es ist, finde es aber wichtig halt, dass das gemacht wird, dass das Max da auch sehr viel unternimmt, um das möglich zu machen, weil es, wie du sagst, einfach dann eben das Repräsentative eben besser widerspiegelt.
Ja, und ich glaube, damit können wir quasi zum Abschluss unseres Themas übergehen, wo wir uns gedacht haben, dieses Repräsentative, das würden wir gerne auch nochmal so ein bisschen ganz empowernd bildlich darstellen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass jede von uns, die hier heute in der Sendung dabei ist, eine Expertin, die kein Mann ist, aus dem Bereich Fußball mitbringt, vorstellt, von der wir das Gefühl haben, die sollten noch viel mehr Leute kennen, weil die hat uns schon was gegeben in unserem Leben als Fußballexpertin. Jasmina, magst du vielleicht anfangen?
Ja, also meine Expertin, der kann man nicht auf den sozialen Medien folgen. Aber ich möchte sie hier irgendwie eine Plattform geben und offiziell danken. Und zwar war das meine Klassenkameradin damals in der Realschule, die irgendwie mitgekriegt hat, dass ich so ein bisschen Fußball interessiert bin und gesagt hat, hier, ich gehe immer ins Stadion, komm mit. Und ich so, wie ins Stadion? Da kann man hingehen, ja. Und ja, dann hat sie mich zum ersten Mal mit auf den Bruchweg genommen. Und ich war so hin und weg und fand das so toll. Wir waren direkt im Q-Block, im Supporters-Bereich. Und ja, dann hat sie mich auch zu meiner ersten Auswärtsfahrt mitgenommen. Hat mir so die Spieler beigebracht, wie die heißen, worauf ich achten muss. Und zum Training mitgenommen. Und ja, so ist meine Fußballliebe entstanden. Und ich bin halt durch Frauen zum Fußball gekommen. Deswegen wollte ich ihr mal offiziell danken dafür.
Sehr schön. Also Tina, deine Klassenkameradin.
Genau.
Ellen, magst du weitermachen?
Ja, ich möchte Hanna vorstellen. Hanna kenne ich nicht persönlich, aber über Twitter unter @sportyhanna90. Und die betreibt auch noch einen zweiten Twitter-Account und um den geht es mir. Frauenfußballergebnisse. Unter @ffb_ergebnisse zu finden. Und das, was sie da macht, finde ich einfach, es ist so aufwendig und es ist so mühselig und sie macht das alles als Hobby. Und also es geht um die Spielstände in der ersten und zweiten Bundesliga, in der Champions League, Pokalländerspiele, U-Länderspiele bis zu U17, teilweise auch internationale Spiele mit Live-Tickern. Die erstellt die Grafiken dazu selbst, die auch teilweise mit Zwischenständen und ich finde das einfach genial und dieser ganze Aufwand, der dahinter steckt und dann findet sie immer noch Zeit, Sachen eben noch zu kritisieren, die gerade nicht richtig laufen und Sachen zu teilen und ja, ich finde die, also der sollten auf jeden Fall noch viel mehr Leute folgen. Und meines Wissens nach gibt es, ich meine, es gibt ein paar Live-Ticker für ein paar Teams, aber so eine Seite, die das alles bündelt, die Spielstände bündelt im Frauenfußball auf Twitter, die gibt es sonst nicht.
Ja, also eine unbedingte Folgeempfehlung. Wir verlinken natürlich alle unsere Expertinnen, die irgendwie verfolgbar sind in den sozialen Medien, am Ende in den Shownotes. Petra, hast du auch eine Expertin mitgebracht?
Ich habe auch eine Expertin mitgebracht, und zwar die Maja Waldstein, die arbeitet beruflich für die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren und im Bereich der politischen und strategischen Kommunikation und Wissenschaftspolitik, ist und deswegen will ich sie vorstellen, ihr Passion Project sozusagen ist einmal ihr ehrenamtlicher Einsatz als Schülertrainerin für einkommensschwache Familien. Sie ist Aktivistin gegen rechts und deswegen jetzt vor allem ist Fußballschiedsrichterin, und zwar seit 2011. Ist damals gefragt worden, ob sie nicht möchte, und schießt aktuell jetzt in der Landesliga Brandenburg und der Regionalliga Sachsen-Anhalt. Und ja, im Grunde all ihre Leidenschaften haben gemeint, dass sie für Recht bzw. Gerechtigkeit eben eintritt und sie die Sache und nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Und ich finde sie einfach, ja, also in ihrer Kombination, also dadurch, dass sie ihr eigenes Können, ihre eigene Kompetenzen zusammen mit ihrer eigenen Leidenschaft, also das für das sie eben brennt, so kombiniert, eine gewisse Inspiration. Und deswegen möchte ich sie halt gerne vorstellen. Und sie fasst in ihrer Twitter-Bio, also ist auch Twitter unter @krawallstein zu finden, zusammen eine unparteiische, aber nicht unpolitische. Und ich finde, das ist sehr treffend für sie.
Sehr schön, vielen Dank. Jule, wen hast du mitgebracht?
Ja, ich habe mich jetzt, also ich muss dazu sagen, ich kenne jetzt viele Leute folge vielen Leuten oder Frauen auf Twitter, wo ich jetzt auch sage, die haben so ein hohes Wissen irgendwie von Fußball und so, die könnte ich jetzt alle nennen. Ich habe mich jetzt für eine einzigste Person da entschieden, und zwar für die Antje, also Ellen kennt sie auch. Und hat sie uns sogar mal vorgestellt. Ja, die hat viel mit Frauenfußball zu tun. Also die hat auch eine Mannschaft, wo sie für zuständig ist. Die sind auch dieses Jahr in den DFB-Pokal eingezogen. Entschuldigung. Ja, und die weiß total viel, finde ich. Also auch viele Sachen, die ich jetzt noch nicht mal im Leben wüsste, von so Hintergründen von Spielerinnen, und ja, es hat mich total fasziniert, und also was die so wusste und was sie zu erzählen konnte. Und ja, auf Twitter zu finden unter Antje_03. Die hat auch viel dazu geschrieben, zum Beispiel, wie das war, als die Mannschaft dann in den DFB-Pokal eingezogen ist, was das auch für ein großer Aufwand ist für die Frauenmannschaften, die da irgendwie finanziell eigentlich gar nichts von haben. Ganz im Gegenteil, die haben da viele Auflagen und kriegen da irgendwie kaum was für.
Sehr schön, vielen Dank. Ich habe auch noch jemanden mitgebracht. Ich möchte Birgit vorstellen. Wahrscheinlich kennt ganz Berlin sie schon. Das heißt, für euch BerlinerInnen ist es nichts Neues, aber für alle anderen vielleicht schon. Birgit war 35 Jahre lang die Wirtin vom Café Ritz. Und das Café Ritz war die Fußballkneipe in Berlin-Kreuzberg, würde ich sagen. Also ich habe viele Fußball-WMs dort fußballguckend verbracht. Und ja, Birgit ist auch unter @CaféRitz auf Twitter. Und ich finde, also natürlich hat sie eine Fan-Expertise, wie es sehr viele andere auch haben. Aber was ihre Expertise auszeichnet, ist einfach 35 Jahre Erfahrung mit Leuten, die Fußball gucken. Und ich finde das so spannend, auch zu sehen, was sie so darüber erzählt, wie sich die Zuschauenden gewandelt haben über die Jahre und wie sie einfach ja davon erzählen kann, wie Leute Fußball gucken, und das auch machte immer, während man mit ihr in der Kneipe saß und sie mit einem am Tisch saß. Also sie hatte auch immer einen Twitter-Tisch bei sich in der Kneipe, wo man einfach einen Platz für sich reserviert hatte, wenn man das Café Ritz über Twitter kannte. Das war sehr schön. Und ja, auch wenn es das Café Ritz leider nicht mehr gibt, gibt es natürlich Birgit und ihren Account auf Twitter noch. Und es lohnt sich, ihr zu folgen und ihren Geschichten aus den letzten Jahren, Jahrzehnten zu lauschen. Ja, damit sind wir am Ende unseres Themas angelangt, wobei man wahrscheinlich nicht Ende sagen kann, weil es etwas ist, wozu viele Leute noch viel andere Meinung und Expertise zu einbringen würden. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen den Bogen schlagen über die Frage, was eigentlich Expertise ist und ob das nochmal ein Unterschied dazu ist, ob man sich selbst als Expertin in etwas wahrnimmt, und die Frage, was eigentlich so Expertise im Fußball sein kann und was dort eine vielfältige Expertise vielleicht auch auszeichnet. Wenn ihr als Zuhörende noch Kommentare dazu habt, wenn ihr gerne mitdiskutieren würdet, dann könnt ihr das wie immer bei uns auf dem Blog machen unter früff.de oder auf Twitter, indem ihr uns dort eure Kommentare schickt. Ja, die Menschen, die uns regelmäßig zuhören, wissen, dass jetzt noch unsere Kategorien kommen. Und da geht es los mit dem Abseits des Monats. Und das stellt uns heute Ellen vor.
Ja, ich nenne es selber das Übertragungschaos der Frauenbundesliga. Es bezieht sich konkret auf den 6. Spieltag, der am 12. Oktober stattfand, und auf das Topspiel Bayern gegen Hoffenheim. Es fand statt Samstag 13 Uhr. Und auf der DFB-Webseite war angekündigt und ist immer noch angekündigt, also der Eintrag ist halt immer noch so da. Da steht wortwörtlich: zusätzlich wird das Südduell zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München am Samstag, 12. Oktober ab 13 Uhr im ARD-Livestream und abends mit den Highlights in der Sportschau übertragen. Also dort wird ein Livestream angekündigt. Dieser Livestream wurde erwartet. Ich gehe davon aus, Jule, du saßt auch erwartungsvoll vor deinem Computer und hast ihn gesucht.
Nee, ich war Magenta Sport.
Achso, ja, stimmt, du hast ja Magenta, ja, das habe ich vergessen. Aber es waren so in unserer Twitter-Bubble waren halt sehr viele sehr enttäuscht, weil dieser Livestream nicht auftauchte. Und dann folgte nach dem Spiel, hat sich eben der Twitter-Account der Bayern-Frauen, die haben sich entschuldigt und haben halt gesagt, wir bitten alle Fans um Entschuldigung, denen wir diesen Livestream angekündigt haben. Wir haben uns auf die entsprechenden Informationen des DFB verlassen und wissen nicht, warum es den Stream doch nicht gab. So, dann hat die Sportschau, der Sportschau-Twitter-Account, sich dazu geäußert, eben darauf angesprochen, wo denn dieser Livestream bitte sei, ist, und hat gesagt, es ist nicht korrekt, dass es einen Livestream der Begegnung bei uns geben soll. Wohl zeigen wir die Highlights der Partie in der heutigen TV-Sportschau. So, und bis heute gab es dort, es gab nie, oder mir ist kein offizielles Statement bekannt, es wurde halt einfach nicht gezeigt. Und ob jetzt der DFB, also ich kann das nicht beurteilen, wer jetzt den Fehler gemacht hat, aber es kann ja nicht sein, dass dieser Livestream angekündigt wird und dass selbst die Vereine denken, dass er stattfindet, und dann findet er nicht statt. Und dann folgt halt auch noch nicht mal eine Entschuldigung. Also außer jetzt von Bayern, vom Verein, die ja nichts dafür können. Und das ist einfach, das zieht sich so durch. Es gab dann, glaube ich, es gab ein Statement des DFB, das habe ich auf irgendeiner Webseite gefunden, Heidelberg24, was auch immer das ist. Und die haben da anscheinend mal nachgefragt. Und da hieß es, nach unseren Informationen war der Livestream von der ARD eingeplant. Dementsprechend haben wir selbigen auch auf unseren Kanälen angekündigt. Wir sind aktuell in Gesprächen mit der ARD, um zu klären, warum der Stream nicht wie angekündigt umgesetzt wurde. Ja, das ist jetzt fast einen Monat her. Und gelöst hat sich dieses Problem immer noch nicht. Und es sind auch weitere Livestreams angekündigt. Um das mal zu erklären, die meisten Spiele der Frauenbundesliga finden sonntags statt. Und es gibt das Topspiel Freitagabend, das von Eurosport live übertragen wird. Und weil die ARD eben ein Spiel in ihrer Sportschau jetzt aufnimmt, wurde dann dieses Spiel dann jeweils auf Samstag 13 Uhr verlegt. Was dann auch, können das glaube ich auch verlinken, ich habe da noch was gefunden, das wurde dann teilweise auch kritisiert von Vereinsseite, von Ralf Kellermann vom VfL Wolfsburg, weil der halt der Meinung ist, ist es besser, diese Freitagabendspiele zu haben, weil die dann das Stadion voll kriegen. Weil das ein Flutlichtspiel ist abends und nicht ein Spiel Samstag 13 Uhr in Konkurrenz zur Männerbundesliga. Und wenn das Spiel dann noch nicht mal gezeigt wird, obwohl ein Livestream angekündigt war, ja, also ich nenne es das Übertragungschaos, weil ich mir nicht, ich kann nicht beurteilen, wessen Fehler es letztendlich war, aber es ist halt einfach, es ist der Bundesliga nicht würdig, was da abläuft, und das geht gar nicht.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, es gab ja einen Stream, ne? Also von da an ist das unverständlich, warum es da nichts gab, und ich glaube, die nächsten Spiele sind auch noch nicht so ganz klar, wo es
manchmal welche im dritten, dann plötzlich im dritten Programm.
Genau. Aber auch nur manchmal, genau.
Ja, genau, nur manchmal. Es ist halt immer so, die Ankündigung kommt dann immer so, wenn man nicht nachfragt, dann kriegt man auch keine Antwort. Also es kommt halt nichts. Mhm. Man muss wie immer danach suchen, und ja, so wird das halt nichts mit mehr Zuschauern. Und dann nochmal zu was dann letztendlich auch an diesem Spieltag, also von diesem Spiel in der Sportschau dann also gezeigt wurde. Das hatte Hanna auch so schön das habe ich mal rausgesucht, 4 Spielszenen, 66 Sekunden Spielbericht, miserable Tonqualität, keine Ergebnisse, keine Tabelle. Dazu sage ich jetzt lieber nichts mehr, sonst wird das noch länger.
Ich finde, das ist ein schöner Abschluss für dieses Segment, und wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen und schauen, wie sich da die Verantwortlichen noch in Zukunft zu äußern und ob das entwirrt werden kann, dieses Chaos. Aber wir wollen natürlich auch mit was Positivem weitermachen, und deshalb übergebe ich für den Volltreffer des Monats an Jasmina.
Ja, unser Volltreffer hat eigentlich erstmal einen traurigen Hintergrund. Und zwar geht es um den rechtsextremen Anschlag, der am 9.10. in Halle stattgefunden hat. Und viele Menschen behaupten ja, Politik gehört nicht in die Stadien, aber gerade da, wo sich viele Menschen zusammentreffen, ist Politik total wichtig. Und wir wollen da die Fanaktionen von verschiedenen Fangruppierungen loben, und vor allem von Bremen, Köln und Leipzig. Wir werden natürlich in den Shownotes diese Aktion verlinken. Was halt ganz großartig ist, dass sie halt auch ganz klar in ihren Aktionen die Worte wie rechter Terror, Antisemitismus und Faschismus halt erwähnt haben. Und es ist halt wichtig, solche Themen klar anzusprechen und nicht immer stillschweigen darüber zu halten.
Hm. Ja. Und vor allem auch klar anzusprechen und nicht, also ich meine, viele Kommentare, die es dazu gab, waren ja so, das ist jetzt das Alarmzeichen, mit dem noch niemand gerechnet hat. Und diese Fanaktionen haben es tatsächlich geschafft, genau zu benennen, um was es da geht und nicht irgendwie drumherum zu reden. Und das finde ich echt so cool daran, dass man mal wieder sieht, in unseren Stadien ist Politik eben manchmal doch sehr gut aufgehoben. Ja, dann mache ich selber weiter und zwar mit unserem Podcast-Tipp. Ich habe mal wieder was Englischsprachiges rausgesucht und zwar hat die App Clue neuerdings einen Podcast. Clue ist eine Zyklus-Tracking-App, mit der Menschen, die menstruieren, alles Mögliche rund um ihren Zyklus tracken können und wo dann viele Algorithmen im Hintergrund laufen, die einem helfen, besser zu berechnen, wie die nächsten Monate so laufen werden. Und wie gesagt, das Team hinter diesem Podcast hinter dieser App hat jetzt einen Podcast, der heißt Hormonal. Und in einer Episode, nämlich Episode 3, die heißt What Makes a Woman in Women's Sports? Da geht es um eine Frage, die, glaube ich, viele Menschen, die so Sport verfolgen, beschäftigt. Gerade seit wir so Fälle wie Caster Semenya hatten, die Läuferin, wo eben nicht so eindeutig ist, dass man anhand eines Testosteronmarkers im Blut irgendwie sagen kann, ist jemand eine Frau, ein Mann, irgendwas dazwischen, irgendwas ganz anderes. Was hat eigentlich dieses komische Hormon Testosteron tatsächlich am Ende damit zu tun? Und was hat es damit zu tun, ob man gut oder schlecht in Sport ist? Und das, finde ich, haben sie sehr schön in einer recht kurzweiligen Folge aufgearbeitet in diesem Podcast zusammen mit Katrina Karsis, die Autorin des Buchs Testosterone, an Unauthorized Biography ist und die eben über viele Fragen diesbezüglich dort Auskunft gibt. Und das ist einfach, finde ich, ein sehr spannender Debattenbeitrag auch in diesem Feld. Also sowohl mit vielen Fakten unterfüttert, aber eben auch ein Debattenbeitrag. Und so, finde ich, liefern Podcasts doch ganz oft genau das, wie ich mir irgendwie Berichterstattung über sowas wünschen würde. Daher haben wir das hier ausgewählt. Ja, damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Ich bedanke mich natürlich als erstes bei unseren Teilnehmerinnen, die hier mit mir dabei waren. Das ist einmal die Petra @ClioMZ auf Twitter. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Dann Jasmina @FrauMima auf Twitter. Auch schön, dass du mal wieder dabei warst.
Ja, ich habe zu danken.
Und Ellen @EllenHanisch, Achtung, neues Twitter-Handle, @EllenHanisch auf Twitter. Ellen, danke, dass du am Start warst.
Ja.
Und zu guter Letzt die Jule @BioSchokolade. Vielen Dank.
Bitte.
Und dann natürlich noch viel Dank an unsere TeilnehmerInnen, die in Form von Audiobeiträgen sich an dieser Sendung beteiligt haben. Ich glaube, das hat unsere Diskussion auf jeden Fall aufgewertet. Toll, dass ihr das gemacht habt und das machen wir bestimmt mal wieder. Uns von Früff erreicht ihr wie immer über den Twitter-Kanal @FrüffPodcast oder auch auf Facebook oder Instagram @FrüffPodcast oder ihr schreibt uns eine Mail an früffpodcast@gmail.com. Wir nehmen auf allen Kanälen auch immer Vorschläge für unsere Kategorien, also fürs Abseits des Monats, den Volltreffer des Monats entgegen, gerne mit den Hashtags #FrüffAbseits oder #FrüffVolltreffer gekennzeichnet, sodass wir es dann ein bisschen leichter haben, für die jeweilige Sendung was auszuwählen. Und ihr fragt uns ja immer, ob wir Spenden annehmen für unsere Arbeit hier bei Früff. Und wer uns regelmäßig zuhört, weiß mittlerweile, Wir machen das nicht, aber wir empfehlen euch jedes Mal eine Organisation, der ihr gerne was spenden könnt, statt uns was zu spenden. Also das Geld, was ihr uns jetzt für diese Ausgabe in den Geldbeutel geworfen hättet, dürft ihr diesmal gerne spenden an die Organisation Dream Big Ghana, zu erreichen unter dreambigghana.org.uk. Der Tipp zu dieser Organisation kam von Tamara aus unserem Team, die selber mal eine Zeit lang in Ghana gelebt hat. Und das ist eine Organisation, die ganz viele, also eine NGO, die ganz viele verschiedene Projekte in Ghana macht, von Gesundheitsfürsorge über Menstruationsprodukte verteilen und eben auch immer mal wieder Mädchenfußballprojekte, also Projekte, die was mit Nachmittagsgestaltung, mit Fußballkultur und so weiter zu tun haben. Und ja, wenn ihr uns jetzt was für diese Sendung gegeben hättet, dann gebt es gerne diesmal nach Ghana. Ja, wir haben noch eine kleine Ankündigung zum Schluss, nämlich das war jetzt die letzte reguläre Folge in diesem Jahr. Wir sind ja mitten im November. Im Dezember werden wir eine besondere Folge für euch haben, denn in diesem November treffen wir uns, wir Frühfrauen, und machen Yay. Ein kleines Treffen in Köln, wo wir ein bisschen gemeinsam an unserem Podcast arbeiten und uns vor allem fast alle das erste Mal sehen werden. Das ist ganz großartig. Und dann dachten wir, wenn wir schon mal alle zusammensitzen, dann stellen wir einfach ein Mikro in die Mitte und quatschen mal ein bisschen über Früff und was das so mit uns gemacht hat dieses Jahr zusammen mit diesem Podcast. Das hört ihr dann zum Jahresabschluss im Dezember. Und im Januar machen wir eine kleine Pause, da müsst ihr mal einen Monat ohne uns auskommen, sodass wir dann im Februar nach dieser kleinen Winterpause wieder wie immer für euch da sein werden. Ja. Wie immer gilt, Unterstützung in Form von Likes, Retweets, Empfehlungen, vor allem Bewertungen und Rezensionen auf Apple Podcasts oder in euren Podcast-Apps ist unser schönster Applaus und wir freuen uns da über alle Kommentare von euch, die eingehen. Vielen Dank, dass ihr uns immer noch zuhört. Wir sind ganz begeistert. Und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ach komm, Frau, mach doch rhythmische Sportgymnastik.
Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit. Und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.